Nico, grüß dich.
Hey, grüß dich, servus, schön hier zu sein.
Ja, schön. Lass uns vielleicht einen leichten Einstieg in das heutige Interview finden und mal mit der Frage beginnen, was du als, wie ich ja gerade schon im Vorgespräch herausgefunden habe, vielbeschäftigter Mann bis heute so gegessen hast.
Heute war wieder einer dieser Tage, wo alles anders kam als geplant. Das heißt, ich habe heute bis jetzt erst nur eine Mahlzeit gehabt. Ich hatte ein wahnsinnig spätes Frühstück. Normalerweise, wenn alles normal verläuft, habe ich schon eigentlich drei Mahlzeiten und Frühstück zu einer normalen Zeit. Heute war halt alles anders wie sonst. Aber egal, um welche Uhrzeit mein Frühstück stattfindet, meistens ist es so, dass mein Frühstück aus zwei Teilen besteht. Ich esse mehr oder weniger täglich oder zumindest 4-5 Mal die Woche Rührei, weil wir haben, wie du vielleicht weißt oder wir vielleicht auch noch besprechen werden, haben wir ja mehrere Hühnerhöfe. Das heißt, wir sind direkt an der Quelle von sehr guten Rassehuhneiern. Und da habe ich ein Rührei mit Pilzen, Gemüse, dazu ein Brot, ganz klassisch einfach. Und habe quasi, meistens ist es so, dass mein Rührei aus 1-2 ganzen Eiern und dann 2-3 Eiweiß besteht, weil ich die restlichen Dotter quasi, die dann nicht im Rührei landen, mir separat noch in einen Shake gebe. Also ich mix mir dann meistens noch zum Dessert einen Smoothie mit gefrorenen Beeren, die meistens von uns hier um die Ecke kommen, mit den rohen Eidottern, mit einer Art von Pflanzenmilch. Manchmal, wenn wir die gute Qualität haben, auch mal Rohmilch, aber meistens haben wir da keinen guten Zugriff. Deswegen ist es dann oft auch eine Erbsmilch oder so und dann ein bisschen Proteinpulver und ein bisschen was für den Geschmack. Und so die zwei Elemente sind meistens mein Frühstück.
Okay, wow. Da merkt man schon mal in den ersten Minuten, da ist auf jeden Fall viel Hirnschmalz auch reingesteckt worden, wahrscheinlich in dieses Thema, hey, wie kann ich das tatsächlich dann optimieren? Weil es ist ja ein bisschen was anderes als morgens ein Schokoladenbrötchen oder vielleicht einfach nur ein paar Cornflakes und Haferflocken, wie das vielleicht die meisten machen. Klingt immer schon mal interessant und ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg, damit der Nico gleich schon mal kennenlernt. Eier können wir nachher gerne zu sprechen kommen, finde ich ohnehin interessant. Wir wollen uns ja heute im Wesentlichen über das Thema Ernährungsmythen mal austauschen. Das Ganze so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Obwohl vielleicht Mythen nicht das richtige Wording ist, weil das ja schon implizieren würde, dass daran etwas falsch ist. Nennen wir es mal kontrovers diskutierte Ernährungsthemen. Ich möchte mit einem Thema anfangen, das eigentlich seit relativ vielen Jahren schon ziemlich polarisierend ist, das Thema Süßstoffe. Ich weiß, das ist ein großes Thema, da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen, aber lass uns das vielleicht mal anhand von Aspartan, Xylit, Stevia, sag mal diese gängigen, die doch die Leute, die sich mit Ernährung einigermaßen auskennen und das machen unsere Zuhörer meistens, dann auch die Begrifflichkeit kennen. Wie stehst du generell zu Süßstoffen und vielleicht auch mal einzelne auseinandergenommen, wo davor oder Nachteile auch sein könnten?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, als übergeordnete Einschätzung würde ich sagen, dass jede Person, die man meistens jetzt wahrscheinlich in den sozialen Medien sieht, aber auch teilweise im TV und ähnliches, die eine sehr klare Meinung zu Süßstoffen in die eine oder andere Richtung hat, die Komplexität der Thematik offensichtlich nicht verstanden hat. Denn das Thema ist ein unabhängig davon, dass es sehr viele unterschiedliche Süßstoffe gibt, die man durchaus auch unterschiedlich bewerten kann, ist selbst von einem einzigen Süßstoff, wenn wir jetzt uns auf einen festlegen würden, noch so vieles offen, was die Auswirkungen genau sind und vor allem noch mehr unklar ist, wie die einzelnen Auswirkungen sich wirklich auswirken. Was ich meine ist, es ist bei den meisten Süßstoffen sieht man in einigen, nicht in allen interessanterweise, also ein oder selbe Süßstoff, zum Beispiel Sucralose ist ein sehr bekannt, aber auch Aspartam oder Acesulfam K, man sieht nicht in allen, aber in vielen Studien, dass es eine Veränderung des Mikrobioms gibt. Ja. Darauf berufen sich auch viele Kritiker von Süßstoffen. Sie vergessen aber dabei zu erwähnen, dass wir nicht wirklich beurteilen können, inwieweit diese Veränderungen im Mikrobiom wirklich pathologisch sind. Und weil man muss verstehen, unser Mikrobiom reagiert auf quasi alles, was wir konsumieren, im positiveren oder negativeren Sinne. Und wir sind noch nicht so weit zu sagen, wir wissen ganz genau, das ist das eine perfekte Mikrobiom und je weiter das davon abweicht, desto schlechter ist es, sondern wir gehen eher davon aus, dass unterschiedliche Typen von Menschen unterschiedliche Mikrobiom-Zusammensetzungen haben und dass auch zum Teil vielleicht die ein oder andere Veränderung, quasi dieselbe Veränderung bei unterschiedlichen Menschen vielleicht auch nicht das Gleiche bedeutet. Das heißt, mit dem Einstieg möchte ich mich definitiv einmal als Nicht-Süßstoff-Experte outen. Ich habe natürlich viele Papers dazu gelesen, bin aber zu den Personen, im Vergleich zu den Personen, die dazu wirklich die Forschung, die Primärforschung betreiben, natürlich nicht auf dem Niveau, um da eine sehr starke Meinung zu haben. Es gehört eher zu den Themen, wo ich sage, ich kann gerne mit dir teilen, was ich bis dato darüber in der Wissenschaft und Literatur gelesen habe, habe aber dazu erstens einmal eine so unemotionale und auch so wenig festgefahrene Meinung, dass ich sehr offen bin, meine Meinung zukünftig eher noch in die eine oder andere Richtung zu festigen. Ich glaube, was relativ unstrittig ist, ist, dass der Austausch von klassischem raffinierten Zucker, und damit meine ich jetzt nicht nur klassische Saccharose, klassischen Haushaltszucker, sondern damit meine ich auch jeglichen Agavendicksaft und was gibt's noch, und Ahornsirup und Reissirup und Apfeldicksaft. Das würde jetzt einmal, auch wenn sie nicht alle dieselben Arten von Zucker sind, trotzdem einmal unter den Begriff Zucker zusammenfassen. Und es ist eigentlich ziemlich klar, dass vor allem bei Menschen mit Übergewicht, bei Menschen mit eingeschränkter Insulinsensitivität, der Austausch von Zucker durch Süßstoffen eine sinnvolle Sache ist. Das sehen wir besonders stark bei den Softdrinks, wo man die Vergleiche zwischen mit Zucker gesüßten oder anders zuckerhaltigen gesüßten Softdrinks im Vergleich zu den mit Süßstoffen gesüßten Softdrinks hat. Und da ist, würde ich sagen, selbst wenn sich zeigen sollte, dass gewisse Mikrobiomveränderungen stattfinden, die vielleicht im weitesten Sinne pathophysiologisch wirken könnten, mit einem großen Könnten, ist es wahrscheinlich immer noch die bessere Variante, denn der hohe Anteil an Zucker, vor allem in den Softdrinks, wo meistens dann eben nicht eine ganze Mahlzeit mit ausreichend Proteinen und Fetten dazu gegessen wird, was auch die Insulin- und Blutzuckerspikes ein bisschen besser im Griff hält, sondern meistens trinkt man die zwischen den Mahlzeiten irgendwie. Und das ist wirklich einfach gar keine schlaue Idee. Wenn man jetzt regelmäßig Sport betreibt und insgesamt einen guten Körperfettanteil hat und sich insgesamt gesund ernährt, kann man auch mal einen normalen Softdrink trinken. Ja? Ich möchte jetzt nicht irgendwie Sorge vor einzelnen Lebensmitteln schüren, aber in der Art und Weise, wie die meisten Menschen heutzutage in westlichen Ländern essen und leben und wie ihr Lifestyle aussieht, ist für sie wahrscheinlich als generelle Regel: in Getränken ist Süßstoff immer die bessere Wahl als Zucker. Wahrscheinlich eine Empfehlung, die man relativ unkritisch und unkontrovers, glaube ich, ausstellen kann. Das zeigen auch die größeren Fachgesellschaften, die sich diese Meinung anschließen. Wenn man jetzt sagt, okay, was ist jetzt besser, wenn ich jetzt in mein Porridge in der Früh, wo eh Früchte drin sind und alle möglichen Dinge, soll ich da jetzt ein bisschen Süßstoff reingeben oder ein bisschen von irgendeinem Sirup meiner Wahl? Bei solchen Kleinigkeiten wird der Unterschied wahrscheinlich vernachlässigbar sein. Denn wie bei allem Leben ist es sowohl mit Zucker als auch mit Süßstoffen ziemlich sicher eine Frage der Dosis. Die Dosis macht das Gift, wie Paracelsus schon richtigerweise angemerkt hat. Und grundsätzlich ist nichts ohne Gift. Allein die Dosis eben macht, dass ein Gift kein Gift ist. Und Zucker ist in kleinen Mengen, in moderaten Mengen, sprechen vielleicht von 3-5% der Energiezufuhr über zugesetzten isolierten Zucker, überhaupt kein Problem im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen Ernährung. Die gleiche Menge an Süßstoff, also äquivalent für die Süßkraft, ist auch hier natürlich nicht 3-5% der Kalorien, weil Süßstoffe sind sehr arm an Kalorien, aber wenn wir jetzt die Süßkraft als Referenz nehmen, diese selbe Süßkraft in Form von Süßstoffen, ebenfalls aller Wahrscheinlichkeit nach für die allermeisten kein Problem. Das heißt, in den meisten Fällen ist die Thematik aus meiner Sicht, die ganze Diskussion über Zucker versus Süßstoffe, sehr an den eigentlich wichtigeren Diskussionen vorbei. Denn wenn deine Ernährung insgesamt ausgewogen ist, wird die Wahl Zucker oder Süßstoff nicht so schwerwiegend sein. Wenn deine Ernährung insgesamt nicht passt und dein Lebensstil insgesamt nicht passt, wird weder Zucker noch Süßstoff das eine oder das andere merklich einen positiven Unterschied machen. Es kann vielleicht gewisse Dinge noch verschlechtern, aber grundsätzlich ist das nicht der größte Hebel. Der Vorteil natürlich von Süßstoffen ist, sie haben wenig Kalorien, wobei man sagen muss, dass auch Zucker im Vergleich zu Fetten ja eh nicht so viel Kalorien hat. Also die meisten Leute, die stark überkalorisch essen, tun das auch nicht, weil sie viel zu viel Zucker essen, sondern primär, weil sie meistens zu viel zuckrige und fettige Dinge essen. Und dadurch, dass eben ein Gramm Fett mehr als doppelt so viel Kalorien liefert, ist es sehr viel einfacher, sich mit Fett kalorisch zu überessen, aber ohne jetzt zu weit auszuholen. Ich würde sagen, Süßstoffe sind weder so tragisch, wie manche Leute versuchen, auf den sozialen Medien Leuten weiszumachen, noch sind sie so ein Wundermittel und so unproblematisch, wie gewisse Player, die vielleicht in diesem Bereich auch tätig sind, das vielleicht vermuten lassen wollen. Ich schreibe auch Rezepturen für Firmen, die auch Proteinpulver mit zum Beispiel Sucralose gesüßt verkaufen, beziehungsweise ich habe vor kurzem auch eine Marke übernommen, das heißt, ich verkaufe auch mittlerweile selber Süßstoffe in den Proteinpulvern, von daher habe ich durchaus einen gewissen Conflict of Interest, aber ich hoffe, dass meine Darstellung schon gezeigt hat, dass ich da jetzt nicht sehr verhaftet bin. Und bei Proteinpulvern ist es halt so, man möchte pro Scoop halt möglichst viel Protein und möglichst wenig Zucker haben, weil der Proteindrink halt sehr proteinreich sein sollte und da bietet sich der Süßstoff an und sagen, im Schnitt ist das dann da auch wahrscheinlich die sinnvollere Wahl. Zu den Unterschieden zwischen Acesulfam K und Sucralose und auch den vermeintlich natürlicheren wie Stevioglycoside und Erythrit und Xylit, auch da gibt es definitiv Unterschiede. Ich meine, wir sehen schon Unterschiede in der Süßkraft, wir sehen Unterschiede auch im Kaloriengehalt, wir sehen Unterschiede in der laxativen Eigenschaft, das heißt, wie viel man davon konsumieren kann, ohne Verdauungsbeschwerden, gastrointestinale Probleme davon zu kriegen. Und wenn man das Ganze dann auf molekularer Ebene verfolgt, natürlich gibt es da auch große Unterschiede, aber die sind erneut in den Mengen, wie sie die meisten Leute verzehren, im Rahmen einer insgesamt sinnvollen Ernährungsweise total nachrangig. Xylit hat den Vorteil, dass es potenziell vielleicht nicht nur nicht wie klassischer Zucker Thema für die Zahngesundheit ist, sondern vielleicht sogar schützend auf die Zähne wirkt. Bin da nicht im letzten Detail in der Thematik drin, aber es poppt zumindest immer wieder mal in meiner Recherche auf, dass da wohl was dran sein könnte. Und ja, daher würde ich sagen, das Sinnvollste wäre, dass Leute sich eine sinnvolle Süße in ihrer Ernährung suchen und nicht alles immer ultra, ultra süß haben wollen, sondern sich daran gewöhnen, dass nicht jede Speise süß sein muss. Und wenn man sich mal ein Dessert gönnt, wenn man sich mal irgendwas mit Süße gönnt, wird es weniger relevant sein, ob das jetzt aus Quelle A oder B stammt. Das wäre so mein Resümee. Wie gesagt, da bin ich insgesamt im Vergleich zu vielen anderen Themen, die wir hoffentlich noch ansprechen werden, deutlich weniger drin. Aber soweit meine Einschätzung.
War ja schon mal eine sehr interessante und vor allem diplomatische Antwort. Das mag ich immer ganz gern, wenn Leute nicht direkt sagen, ja, es ist A oder B, also es gibt nur die eine oder die andere Meinung. Denn ich denke, wie so häufig, wie du vorhin schon gesagt hast, macht die Dosis das Gift. Und manchmal sehen wir bei uns auch, dass Leute sich sehr im Klein-Klein verlieren. Also diese wirklichen Details dann überlegen und sich dann überlegen, einmal die Woche, indem man mal eine Cola trinkt, ob das jetzt eine Cola Zero ist oder eine normale Cola. Mhm. Oder sagen wir, der Klassiker ist immer so, ja, ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel auf den Rippen wegen des Schuss Milchs, den ich mir nochmal in den Kaffee mache. Und dann sage ich meistens, ich glaube nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt dafür ist, dass du jetzt in einer Prädiabetes gelandet bist oder dass du dann wirklich in eine Diabetes Typ 2 reingerutscht bist. Das hat dann oftmals noch andere Themen. Thema Mikrobiom finde ich sehr, sehr interessant, weil es da inzwischen auch in Teilen sehr starke Meinungen gibt, wie so ein Mikrobiom auszusehen hat. Wir sagen bei uns im Coaching immer, ein Mikrobiom ist Stand jetzt einfach sowas Individuelles wie ein Fingerabdruck. Wir haben ja tatsächlich, das ist ja inzwischen nachweisbar, mehr Bakterien bei uns im Körper als körpereigene Zellen. Also da sieht man einfach, was für eine Komplexität das hat. Und ich würde das genauso ausdrücken wie du, dass man sagen kann, wer weiß jetzt schon zum jetzigen Stand der Wissenschaft, ob ein verändertes Mikrobiom nicht mitunter auch Vorteile für einen haben könnte. Also ne, es ist für mich gerade jetzt offen, dass wenn man sagt, hey, das hat offenkundig eine Veränderung aufs Mikrobiom, Vor- und Nachteil, ich kann es aktuell nicht sagen. Und du hast ja auch gesagt, hey, Stand jetzt kann man das vielleicht einfach erstmal zur Kenntnis nehmen. Aber gerade im Anbetracht dessen, wenn ich jetzt größere Mengen Zucker zu mir nehmen würde und die austausche durch Süßstoffe und mir da zumindest dann erstmal ein bisschen was an Kalorien spare, was für die meisten Menschen ja schon sinnvoll ist. Ja, da zumindest auch bei so einem Thema, selbst die sehr kontrovers diskutiert wurden, sowas wie Aspartam, ja wirklich extrem hohe Mengen eingenommen werden müssten. Ich meine, wir hatten das mal versucht zu verbildlichen, dass man bei Aspartam diese mögliche krebserregenden Eigenschaften, die, glaube ich, so die DGE jetzt sogar eingestellt hatte, meines Wissens, oder ich weiß gar nicht, von welcher Gesellschaft es kam, aber dass das ja literweise Cola Light wären und das würde wahrscheinlich schon eher zu einer Wasservergiftung führen, anstatt zu Problemen, die dann im Zweifel durch Aspartam entstünden.
Dem würde ich auch zustimmen. Also das habe ich gar nicht angesprochen, weil ich schon mal vergessen habe, dass es immer noch Leute gibt, die davor Angst haben. Aber ja, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, stimmt, manchmal wird medial immer noch darüber geschrieben, dass Süßstoffe Krebs begünstigen könnten. Und wie du richtig sagst, erstens einmal stammt das sowieso in den meisten Fällen aus irgendwelchen In-vitro- oder In-vivo-Tiermodellen. Das heißt, das Ganze auf den Menschen zu übertragen, ist schon mal ohnehin eine sehr wackelige Sache. Und selbst wenn man das 1:1 so nehmen würde, wie du richtig sagst, sind die Mengen da wirklich sehr hoch, die man nehmen müsste, indem man, wo man auch unterschiedliche Süßstoffe, das machen die meisten Firmen, weil die auch vom Geschmacksprofil her ganz gut synergetisch wirken, dass sie also nicht einen Süßstoff für 100% der Süßkraft reingeben, sondern 2-3 unterschiedliche, dann sinkt natürlich auch hier die Menge der einzelnen Süßstoffe nochmal. Und also meine Sorgen beim Süßstoff sind definitiv kein Krebs. Meine einzige wirkliche Thematik ist die Veränderung des Mikrobioms. Das ist einfach ein spannendes Feld. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, wir haben, weil das ist natürlich immer die Frage, so wie viel Kausalität ist dahinter. Man kann natürlich schon, und das wird ja auch gemacht, sich angucken, wie sieht das Mikrobiom von gesunden Menschen aus und wie sieht das Mikrobiom von Personen mit unterschiedlichen pathologischen Veränderungen in ihrem Organismus aus. Und da sehen wir durchaus gewisse charakteristische Veränderungen. Die Frage ist aber, führt die Krankheit zu diesem Mikrobiom oder führt dieses Mikrobiom zur Krankheit? Und für jede Person, die jetzt denkt, es ist definitiv das eine oder das andere, es ist definitiv nichts von beiden definitiv. Das ist das Einzige, was wir definitiv wissen, dass es in einigen Fällen so ist, also dass es quasi einen kausalen Zusammenhang gibt. Es ist sehr oft eine Reverse Causality. Das heißt, man sollte da wirklich vorsichtig sein mit Rückschlüssen. Die Tendenz, dass das Mikrobiom wie auch das Ökosystem mit mehr Diversität etwas resilienter ist, ist wahrscheinlich auch beim Mikrobiom richtig, aber viel mehr als das würde ich jetzt denken, können wir zum aktuellen Zeitpunkt oder ich definitiv nicht, und ich glaube auch selbst Forscher in diesem Bereich sind da sehr zurückhaltend, weil sie über die Komplexität des Sachverhaltes Bescheid wissen.
Wir werden bestimmt heute nochmal auf das Thema Ballaststoffe eingehen, weil das ist ja zumindest was sehr interessant ist, gerade auch im Hinblick auf Mikrobiom. Da befasse ich mich jetzt auch seit 15 Jahren mit. Das ist sehr spannend, was sich da auch getan hat, auch im medialen Interesse. Ich glaube, nicht erst seit damit Charme. Ich glaube, das war so das erste Mal dieses Buch, das irgendwie auch medial dann irgendwie zum Aufhorchen geführt hat. Aber ein Thema, was in Teilen, glaube ich, auch etwas missinterpretiert wird heute. Aber vielleicht kommen wir da nochmal drauf zu sprechen heute. Du hast ja eine Zeit lang dich vegan ernährt, tust das aber heute nicht mehr, zumindest so asketisch wie früher, oder liege ich da falsch?
Genau, also ich habe mich 10 Jahre roundabout so ernährt, wie Leute sagen würden, das ist eine vegane Ernährung. Ich persönlich fand und finde solche Label immer schwierig so. Also ich bin weder Österreicher noch bin ich Veganer, sondern ich wurde in Österreich geboren, ich habe mich pflanzlich ernährt. Also so, ich finde das alles immer etwas zu schnell identitätsbildend. Aber ja, ohne es jetzt unnötig zu verkomplizieren, ich habe mich ungefähr 10 Jahre lang nach den weitestgehend veganen Richtlinien ernährt, wobei ich bei einigen Punkten, die man in die eine oder andere Richtung interpretieren kann, weil auch die vegane Philosophie ist durchaus an manchen Ecken und Enden, gibt es da einen gewissen Interpretationsspielraum, und ich war eher immer auf der Seite des größeren Interpretationsspielraumes, aber bin mittlerweile nach 10 Jahren definitiv sehr weit weg von dem, was jetzt eine klassische vegane Ernährung ist, würde aber sagen, dass meine Essensentscheidungen immer noch durch dieselben Grundmotivationen geprägt sind, wie damals meine Essensentscheidungen zu einer veganen Ernährung, denn damals wie heute ist mein Ziel, nicht nur mit meiner Ernährungsweise, sondern auch mit meiner Lebensweise generell, zu versuchen, unnötige Ausbeutung, Leid, Grausamkeit, Schaden an meiner Umwelt, sowohl an der Ökologie als auch den Mitmenschen, als auch allen anderen Lebewesen, anzurichten. Und es schien mir damals jetzt mittlerweile ist es schon deutlich über 10 Jahre her, als ich angefangen habe, schien mir das ein sehr einfacher Weg zu sagen, naja, die Produktion tierischer Lebensmittel ist in der aktuellen Intensivtierhaltung in den meisten Fällen schon hochproblematisch. Natürlich kann man auch versuchen, das zu reformieren, aber ja, eine einzelne Person, gerade vor 12 Jahren, hatte da nicht so wirklich viele Optionen, und dann wäre ja vielleicht quasi der Boykott, der völlige Verzicht, vielleicht ein sinnvoller Schritt, war meine damalige Meinung. Mittlerweile sehe ich das vor allem aus ernährungsphysiologischer Sicht anders, sehe aber auch aus ökologischer und ethischer Sicht ein Problem, zu sehr zu vereinfachen und zu sagen, eine vegane Ernährung ist die ethischste, die ökologischste, die gesündeste. Ich glaube, das mit der gesündesten ist eh schon, das war auch nie meine Position, schon zur Zeit meines ersten Buchs war meine Position, wenn du es sehr gut planst und supplementierst, kann es ebenbürtig mit einer Mischkost sein. Da wäre ich mittlerweile ein bisschen vorsichtiger, das zu sagen, aber auch die vermeintlich einfacheren, klaren Dinge wie vegane Ernährung ist immer ethischer. Wenn es dich interessiert, können wir da noch diskutieren, oder sonst, wenn Leute das interessiert, wir haben da natürlich auch Podcasts dazu gemacht, ist mittlerweile meine Position eine andere, und das hat eben dazu geführt, quasi meine Beurteilung der veganen Ernährung hat sich nicht geändert, weil ich nicht mehr vegan bin, sondern ich habe aufgehört, mich vegan zu ernähren, weil sich meine Ansicht zu den einzelnen Themen verändert hat.
Mich würde das schon interessieren, von daher können wir das ja mal versuchen auseinanderzudröseln, jetzt nicht ins kleinste Detail gehend, aber zumindest hast du ja erstmal gesagt, es gibt ja die gesundheitliche Perspektive und die ethische. Natürlich gibt es da noch insgesamt ein bisschen mehr, aber lass uns doch erstmal gerade dahingehend, weil wir eigentlich ein Gesundheitspodcast sind, erstmal auf die gesundheitlichen Vorteile eingehen und dann vielleicht auch mal auf deine ethischen Bedenken.
Gut, also grundsätzlich einmal ist es so, der Mensch hat einen Nährstoffbedarf, den es zu decken gilt. Das ist einmal die grundsätzliche Aufgabe der Ernährung. Und wenn wir deutlich mehr über Ernährung wüssten und wirklich den kompletten Nährstoffbedarf des Menschen kennen würden, ich sage extra würden, weil wir tun es nicht bis ins letzte Detail, wenn wir das kennen würden, könnten wir natürlich unterschiedlichste Ernährungsweisen, vielleicht auch frei von Tierprodukten, wählen, die dann durch die entsprechende Supplementierung zu einer gänzlichen Nährstoffbedarfsdeckung führen können. Ich dachte 2018, 19, 20, dass wir schon so weit wären, weil wenn man heute Ernährungswissenschaften studiert oder sich die Positionspapiere der Fachgesellschaften zu der veganen Ernährung ansieht, dann wird da meistens von so ungefähr einem Dutzend kritischer Nährstoffe gesprochen. Und wenn man sich das dann weiterdenkt, dann ist die damals logische Schlussfolgerung, naja, wenn ich diese potenziell kritischen Nährstoffe decken kann, dann sollte es ja kein Problem sein. Wir merken aber, so einfach ist es leider nicht. Das heißt, wir haben einerseits, gibt es eine ganze Reihe an Stoffen, die zwar bekannt sind, die aber nicht ausreichend genug im Fokus der Fachgesellschaften sind, sodass sie einfach gar nicht über die berichten. Also die haben jetzt keine Position, wo sie sagen, nee, das ist kein Problem, sondern es gibt einfach von zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung einfach keinerlei Positionen zu Vitaminoiden, wie zum Beispiel Cholin, oder zu Carninutrients wie Carnitin, Kreatin, Taurin, Carnosin, Alpha-Liponsäure und weitere. Es gibt keine Position zu den, also es gibt eine Position zu gewissen langkettigen Omega-Fettsäuren, zum Beispiel Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, die bekannten Omega-3-Fettsäuren. Auch hier ist die Position sehr schwammig von der DGE und sehr wenig ausführlich. Und es gibt keine wirkliche Position zu anderen langkettigen Omega-Fettsäuren, wie zum Beispiel der Arachidonsäure oder anderen, die ebenfalls eine wichtige physiologische Wirkung haben, gerade in den kritischen Lebensphasen. Das heißt, wir haben einen großen Teil an Nährstoffen, mit denen sich durchaus einige Dutzend Forscherteams weltweit auseinandersetzen, und zwar auch in großer Ausführlichkeit. Entsprechend gibt es da Daten, aber noch nicht genug, dass wir da ganz letztendliche, sichere Aussagen treffen können, aber es gibt zumindest viel. Und dann gibt es halt, und das ist aus meiner Sicht noch das viel größere Thema, denn wenn man die anderen Nährstoffe kennt, kann man sie ja trotzdem beobachten, supplementieren, über die Ernährung kriegen, wie auch immer. Das ist aus meiner Sicht deutlich größere Problem, ist etwas, was wir aus der Nutztierhaltung schon aus den 50er, 60er, 70er Jahren kennen, was man bei Menschen einfach aufgrund der fehlenden Zulassung auf Seiten der Ethikkomitees einfach niemals in einer Humanstudie testen wird, was wir aber sowohl durch diese Tiermodelle als auch durch sehr viele indirekte wissenschaftliche Beweise und mittlerweile einfach sehr vielen Case Studies an Personen als eine sehr wahrscheinliche Hypothese ansehen. Und zwar tauchte in den Nutztierstudien in den 50er, 60ern, 70ern immer wieder auf, dass selbst wenn man Nutztiere über die Speziesgrenze hinaus, das heißt, das wurde getestet an Geflügel, wie zum Beispiel an Truthähnen oder an Hühnern, es wurde getestet an gewissen Omnivoren wie Schweinen, es wurde aber auch an Nagetieren wie Ratten und Mäusen und weiteren getestet. Und es zeigte sich, dass das sind ja alle Spezies, die grundsätzlich mal nicht rein pflanzlich essen in der Natur. In der Nutztierhaltung werden sie aber weitestgehend pflanzlich ernährt, weil spätestens seit dem BSE-Skandal ist es sowieso temporär verboten gewesen, überhaupt tierisches Material zu füttern. Schon davor, aber auch in den Jahrzehnten, war es natürlich eine Kostenfrage auch und auch eine Lebensmittelsicherheitsfrage. Es ist einfach einfacher, diese pflanzlichen Futtermittel zu handeln. Und die Frage ist eben, geht da irgendwas verloren, wenn wir eben all diese tierischen Futtermittelbestandteile durch pflanzliche tauschen, wenn wir sie aber dann ja eh nach bestem Wissen und Gewissen anreichern mit den Vitaminen, Mineralstoffen, Fett und Aminosäuren. Und was man gesehen hat, wenn man eben genetisch gleiche Versuchsgruppen an zum Beispiel Nagetieren oder Hühnern, dann diesen Experimenten unterzogen hat, unter denselben Bedingungen, die aufgezogen hat, und man quasi beiden ein Futter gegeben hat, das nach unserem heutigen Wissensstand ernährungsphysiologisch komplett ist, angereichert und rein pflanzlich. Und der anderen Gruppe haben wir aber zusätzlich dann noch gewisse Tierprodukte. Meistens wurde da Knochenmehl, Lebermehl, Fleischmehl, manchmal Insektenprotein, manchmal auch gewisse nicht tierische, nicht pflanzliche Stoffe wie Hefen oder gewisse Algen, die ja auch Bakterien sind, gegeben. Und man sieht eigentlich durch die Bank, dass die Tiere, die dann diesen Zusatz dabei haben, besser wachsen, bessere Fertilität haben, besseres Immunsystem haben und weiteres. Und weil es am Anfang vor allem sehr evident war, dass die Wachstumsrate sich dadurch deutlich verbessert, wurden diese Stoffe, die in diesen Produkten stecken, die wir aber bis zum heutigen Tag nicht benennen können, als sogenannte UGFs bezeichnet, als Unidentified Growth Factors. Mhm. Und wie gesagt, es wird niemals, vermutlich niemals, eine wirklich Goldstandard-Studie am Menschen zu diesem Thema geben, denn welche Ethikkommission sollte das durchlassen, wenn wir der Meinung sind, dass wenn wir die eine Probandengruppe frei von Tierprodukten ernähren, dass sie dann einen tendenziellen Schaden nimmt? Man kann natürlich sagen, naja, aber es gibt vielleicht mittlerweile ja freiwillig Leute, die sich frei von Tierprodukten ernähren und die entsprechend dann also als vegane Vergleichsgruppe in dieser Studie mitmachen könnten. Das Problem ist, man muss natürlich das, was im Tiermodell einfach ist, im Mensch quasi unmöglich, man muss natürlich schon sowohl vor der Zeugung, vor allem auch während der Trächtigkeit des Tieres oder der Schwangerschaft des Menschen, als auch dann in den ersten Lebensjahren, so eine engmaschige Kontrolle über die Ernährung und Lebensweise der Versuchstiere beziehungsweise der Probanden bei den Menschen haben, dass das nicht funktionieren wird. Und so schön das auch wäre, und als Ernährungswissenschaftler finden die mehr Daten tendenziell immer gut, denke ich, dass hier die Beweislast, weil natürlich ist es eine Hypothese, nur weil es bei quasi allen Spezies, die bis jetzt untersucht wurden, so war, angefangen von Säugetieren über Geflügel, heißt es natürlich nicht 100%, dass es bei Menschen auch so ist, aber wir wissen es halt nicht, und nachdem sehr viel indirekte Evidenz zusätzlich in diese Richtung deutet, würde ich sagen, dass eben die Beweislast auf Seiten jener Personen liegt, die sich für eine vegane Ernährung einsetzen. Das war ich bis vor einiger Zeit. Das heißt, diese Beweislast anzutreten war ja meine Aufgabe, und ich habe ab einem gewissen Punkt gemerkt, dass ich die Beweislast eben nicht antreten kann, weil es diese Daten nicht gibt, die meine Position so fest oder so festigen könnten, dass ich vor allem in kritischen Lebensphasen eine vegane Ernährung empfehlen könnte. Und deswegen empfehle ich jetzt eine Ernährungsweise, die natürlich erneut immer noch nach den philosophischen Grundsätzen des Veganismus oder generell einfach des nicht unnötigen Leidzufügens. Man muss das ja nicht einmal Veganismus nennen. Das ist eigentlich, finde ich, sollte so ein Basiskonzept des Miteinanders von unterschiedlichen Lebewesen auf einem Planeten sein, vor allem von den kognitiv Höheren, dass wir eben natürlich, Schaden ist Teil des Lebens. Leben kann sich nur in den allermeisten Fällen auf Leben anderer ernähren. Aber die Frage ist eben, wie viel unnötiges Leid, Grausamkeit, Tötung und Ausbeutung müssen wir verursachen? Und sozusagen mittlerweile ist eben meine Position eine Mischkost, die aber unter diesem Paradigma versucht, möglichst wenig negativen Einfluss auf Mensch, Tier und Umwelt zu haben.
Wie macht man das ethisch? Weil du ja schon gesagt hast, aus gesundheitlicher Perspektive, ne, das, was du gerade aufgeführt hast, sehr ausführlich, ist es Stand jetzt nicht zu empfehlen, aber diese ethischen Themen, die kommen ja dann doch immer auf. Berechtigterweise ist ja total, total wichtig, was du sagst, dass man sagt, hey, man sollte sich schon mal Gedanken auch darüber machen, muss ich Tiere töten, damit ich meinen Nährstoffbedarf decke? Ne, das ist ja etwas, was dahinter steckt, oder muss ich Tiere auf kleinsten Flächen halten, um dann halt irgendwie täglich meine 6 Eier essen zu können oder sowas. Ja, also abgesehen davon, dass die DGE, glaube ich, aktuell 2 empfiehlt, soweit ich weiß. Aber ich meine, da sind inzwischen auch schon ethische Grundsätze mit eingeflossen. Da habe ich zumindest beim letzten Mal bei meiner Recherche gesehen. Du hast ja gesagt, du hast, glaube ich, einen eigenen Hof, wo du dann auch die Eier beziehst, die eigenen Produkte. Das ist cool, das finde ich auch gut, und das ist ja auch wirklich irgendwie so ein kleiner Traum, den man sich da erfüllen kann. Jetzt muss man ja aber wahrscheinlich auch sagen, nicht jeder wird in der Lage sein zu sagen, ich baue mir nochmal ein kleines Höfchen hier hin und mache einen großen Teil der tierischen Produkte jetzt quasi im Eigenanbau. Hättest du da einen Lösungsansatz, oder sagst du, nee, das ist jetzt auch ein bisschen zu weit führend?
Nee, also vielleicht noch kurz zur DGE. Die DGE, wie du richtig gesagt hast, hat ihre Empfehlungen für sowohl Fleisch als auch Eier reduziert, weil in der letzten Überarbeitung ihrer Richtlinien einfach Ökologie sehr viel stärker in die Betrachtung mit einbezogen wurde, was aus gesamtgesellschaftlicher Sicht natürlich keine blöde Überlegung ist. Es ist aber trotzdem schwierig, wenn quasi Umweltwissenschaften und Ernährungswissenschaften in der Betrachtung der ernährungswissenschaftlichen Datenlage nicht sauber getrennt werden, weil ansonsten kommen oft Empfehlungen, die vielleicht ökologisch vielleicht sinnvoll sind, ernährungsphysiologisch aber nicht so sehr. Aber das ist auch ein Thema für, also wenn jemand möchte, ich habe ein ganzes Video dazu auf meinem YouTube-Kanal. Und die DGE empfiehlt, das ging durch die Medien, ein Ei pro Woche hieß es. Die DGE bezieht sich da aber auf das Frischei als Ergänzung zu der Menge an Eiern, und ich glaube, es sind 2 bis 3 im Durchschnitt, also 3 bis 4 mit dem Frischei, die Leute über verarbeitete Eiprodukte essen. Ihre Empfehlung wurde nur ein bisschen schlecht in den Headlines aufgefasst, vermutlich auch absichtlich schlecht, weil es natürlich eine gute Schlagzeile gäbe. Zu deiner eigentlichen Frage. Also genau, es ist vollkommen richtig, dass wir mittlerweile, und wir betreiben jetzt nicht nur einen Hof, der quasi meine Lebensgefährtin und mich versorgt, sondern die Höfe, es sind aktuell 4 in der Zahl in Österreich, produzieren eine Menge an Eiern und Fleisch, die weit über unseren eigenen Bedarf hinausgeht, weil wir ja auch den Wunsch hatten, eine Art der Tierhaltung zu etablieren, die auch für andere Menschen eine Möglichkeit bietet, ihnen diese Tierprodukte zu liefern. Wir sind natürlich regional noch ein bisschen begrenzt. Wir liefern über Knusper aktuell nach München, Augsburg, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Darmstadt, glaube ich. Zukünftig vielleicht hoffentlich auch Berlin und Hamburg und Umland, und in Österreich, in Wien, Wiener Neustadt und in Eisenstadt. Abseits davon kriegt man unsere Frischeier, das TK-Fleisch und ähnliches nicht. Das ist vollkommen richtig, aber wir sind natürlich auch nicht die einzigen Projekte. Ich würde sagen, wir sind eine der ganz, ganz, ganz weit vorne befindlichen, was es die ethischen Aspekte angeht, aber trotzdem natürlich nicht die einzigen. Zu der eigentlichen Frage, wie kann man das Thema der Ernährung auf einer ethischen Diskussionsgrundlage sinnvoll führen? Die die vegane Überlegung ist natürlich auf den ersten Blick eine sehr konsequente, stringente, radikale im positiven Sinne, weil es das Problem vermeintlich an der Wurzel packt, nämlich es vermeidet einfach die Tierhaltung. Und wenn man jetzt nicht sehr lange darüber nachdenkt, scheint das eigentlich ein unfehlbares System, zumindest aus ethischer Sicht zu sein. Wenn man ein bisschen komplexere Sachverhältnisse sich anguckt, merkt man aber, dass die Welt einfach zu komplex ist für so einfache Lösungen auf vermeintlich schwierige Fragen. Was ich damit meine ist, zum einen der Veganismus, und das ist auch wichtig, wenn man den Veganismus richtig versteht, geht es nicht um Tötung in erster Linie, sondern um Ausbeutung und Grausamkeit, weil den Gründern der veganen Bewegung natürlich bewusst war, dass jedes Leben auf Kosten anderer geht. Im Sinne von, wenn ich ein Getreidefeld habe, natürlich werden da Wühlmäuse sterben, natürlich wird da vielleicht mal ein Rehkitz sterben, natürlich werden da all die Insekten sterben, die ich mit den Insektiziden töte. Natürlich werde ich dann, wenn ich das Getreide geerntet habe, in der Lagerung Mäuse fallen haben, muss Schädlingsbekämpfung machen. Das heißt, der eigentliche Kern des Veganismus ist keine strikte Abkehr des Tötens, sondern vor allem eine Abkehr von Ausbeutung und Grausamkeit, damit einhergehend aber natürlich eine möglichst starke Reduktion des Tötens von leidensfähigen Lebewesen. Nun ist es eben so, dass es durchaus gewisse pflanzliche Anbaukonzepte gibt, die da recht gut abschneiden. Der weit überwiegende Teil der pflanzlichen Lebensmittel, die wir heute bekommen, sind aber genauso wie der weit überwiegende Teil der tierischen Lebensmittel, kommen aus einer Intensivlandwirtschaft, also Intensivtierhaltung beziehungsweise monokulturelle intensive Landwirtschaft bei den Pflanzen. Und da ist es natürlich auch von Situation zu Situation unterschiedlich, aber wenn man, und da gibt es einige Hochrechnungen, die das einmal vorsichtig versuchen, wenn man sich anguckt, wie viel Nährstoff, also wie viel unterschiedliche Mikro- und Makronährstoffe liefert eine Fläche, die zum Beispiel mit Weizen angebaut wird oder mit verschiedenen Gemüsesorten, und wie viel Nährstoffe liefert die eine äquivalente Fläche, die eben die gleiche Menge an Mikronährstoffen und Makronährstoffen liefert, auf der eine extensive Tierhaltung gemacht wird, wie zum Beispiel eine Weidetierhaltung oder ähnliches. Und da kann man dann durchaus sagen, vermutlich schneidet da die Weidehaltung mit der Kuh besser ab, weil wie viel Leben werden da getötet. Eine Kuh, die wiegt ungefähr eine Tonne roundabout, also zumindest an verwertbarem Fleisch sollte man da, denke ich mal, eine Tonne oder 800 Kilogramm je nach Größe der Kuh kriegen, und damit kann man sich ziemlich lange ernähren und hat ein Lebewesen getötet, wohingegen auf der Getreidefläche natürlich bei der Ernte, beim Anbau sehr, sehr viel mehr Lebewesen getötet wurden. Kann man natürlich argumentieren, ist eine Wühlmaus oder andere Kleintiere, wie sind die ethisch mit einer Kuh vergleichbar, weil deren Intellekt ist vielleicht nicht dasselbe. Aber wenn wir die Intellektkarte ziehen, dann müssten wir ja auch sagen, naja, was ist da mit Menschen, die halt ohne geistige Kapazitäten geboren werden? Sind die dann gleich viel wert wie eine Maus? Dann wird man sagen, nein. Wenn man aber sagt, warum nicht, dann ist es speziesistisch, weil der einzige Unterschied wäre ja, dass es ein Mensch ist. Dann würde man sagen, naja, weil dieser Mensch hat ja noch Angehörige, die vielleicht trauern, aber auch nicht immer. Also worauf ich hinaus möchte ist, wenn man das Ganze weiterdenkt, wird man merken, dass so einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen einfach nicht möglich sind. Oder ein anderes Beispiel. Wenn du in den Supermarkt gehst, in einen veganen Supermarkt, du findest dort jede Menge Palmölprodukte, Cashewprodukte, die sowohl bei der Ernte als auch beim Anbau sehr viel, sowohl Leid und Tötung auf Seiten der Tiere als auch hochproblematische Bedingungen für die Arbeiter bereitstellen. Also wenn man sich die Cashew-Ernte anguckt, da leiden sehr viele Arbeiter darunter. Es gibt natürlich auch eine faire Cashew-Ernte mit besser geschützten Arbeitern, aber eben nur weil etwas vegan ist, also nicht tierisch, heißt das noch nicht, dass es damit ethisch vertretbar ist. Und wenn sich jemand auf die Fahne schreibt, zum Beispiel jetzt im Rahmen in der aktuellen Zeit, wo also der Großteil der Welt mischköstlich ist, und die Person sagt, ich möchte möglichst wenig Tötung, Ausbeutung und Grausamkeit verursachen, dann ist der erste Weg eigentlich nicht in den veganen Supermarkt oder in die vegane Ecke des Supermarkts, um sich, was auch immer die Person sich kaufen möchte, zu kaufen, sondern der erste Weg wäre eigentlich zu sagen, es wird jeden Tag so viel Nahrung weggeschmissen, ich könnte mich, egal ob tierisch oder pflanzlich, ich könnte Lebensmittel retten. Ich könnte im Supermarkt nur noch Dinge kaufen, die reduziert sind, und da wird sehr oft auch Fleisch reduziert, das sonst weggeschmissen wird. Oder ich könnte, viele Leute, wie nennt man das, Dumpstern, also sprich nehmen jene Lebensmittel, die eigentlich einwandfrei noch sind, die aber halt aufgrund des MHDs, das ja nicht immer ein wirkliches Datum des Schlechtwerdens ist, sondern nur das Mindesthaltbarkeitsdatum, die dann diese Lebensmittel retten. Und ich kenne eben viele vegan lebende Menschen, die unter diesen Aspekten aber auch Tierprodukte essen, weil sie sagen, dieses Lebensmittel wäre sonst weggeschmissen worden und das hätte keinerlei Unterschied in der Welt gemacht, wenn ich das jetzt gegessen oder nicht gegessen hätte. Im Gegenteil, hätte ich jetzt statt diesem weggeworfenen Lebensmittel irgendeine Pflanze essen wollen, wäre für die natürlich mehr an Ressourcen draufgegangen, weil das wurde ja dann extra zusätzlich produziert und so weiter und so fort. Da können wir wirklich Stunden und Tage und Wochen reden. Es gibt sicherlich ganz viele unterschiedliche Wege, tierische Produkte und pflanzliche Lebensmittel herzustellen. Und es gibt sowohl ethisch, würde ich sagen, nicht zu rechtfertigende tierische Haltungsformen. Das ist leider der überwiegende Teil der Intensivtierhaltung, die heutzutage noch vonstatten geht. Es gibt aber auch einige Anbaumethoden von pflanzlichen Lebensmitteln, die ethisch nicht wirklich zu rechtfertigen sind. Und meine Position ist jetzt nicht, ist keine Pflanzen, ist nur Fleisch. Im Gegenteil, ich bin ja weiterhin für eine pflanzenbetonte Ernährungsweise und würde mir wünschen, dass wir den ernährungsphysiologischen Wert von tierischen Lebensmitteln mehr wertschätzen und entsprechend auch verstehen, dass es einfach in der Natur der Sache liegt, dass wenn wir, keine Ahnung, Rinderhack für 1,99 kaufen, dass weder die Kuh noch der Bauer da ansatzweise eine gute Behandlung erfahren hat. Und letztendlich ist es eine Frage des Preises. Das ist auch nicht, ja, was mit Leuten, die sich das leisten können. Eine ausgewogene Mischkost, die ernährungsphysiologisch rundum gut ist, ist nicht zwangsweise teuer. Ja. So, man kann das mit quasi jedem Hartz-IV-Budget auch machen. Ist vielleicht ein bisschen mehr Mühe, aber man kann es auf jeden Fall machen. Das heißt, ich würde diese finanzielle Sache jetzt nicht unbedingt gelten lassen. Aber eben zu deiner Sache mit dem, ja, woher kriegt man ethisch vertretbare Tierprodukte? Was sind ethisch vertretbare Tierprodukte? Ich gebe dir komplett recht, dass es im Alltag, im Handel potenziell schwieriger ist, diese Lebensmittel zu bekommen, weil unser Lebensmittelsystem im Moment einfach nicht darauf eingerichtet ist. Es gibt bei Online-Supermärkten Knusper und Gurkhal, die auch unsere Produkte führen. Gibt es auch andere bäuerliche Betriebe, Höfe, die ebenfalls sehr gute Arbeit leisten. Das heißt, ich glaube, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass eine hochwertige Landwirtschaft mit hochwertigen Lebensmitteln einfach nicht zentral von globalen Playern in dieser Art und Menge und Preisstruktur produziert werden kann, sondern dass wir eben die Ballungszentren von sehr viel mehr Landwirtschaft umgeben müssen, die dann dezentralisiert für diese Ballungszentren Lebensmittel produziert und wie die dann von den peripheren Gebieten in die Stadt kommen, gibt es ja viele Konzepte, die das ganz interessant machen. Aber ich glaube, da muss auch schon mal quasi auf der ersten Ebene der Beschaffung ein Unterschied stattfinden. Aber um das Ganze noch abzurunden, dann ist mein langer Monolog vorbei. Ich bin natürlich Realist und ich sehe, was ist der Status quo jetzt. Und ich denke auch nicht, dass es das Sinnvollste ist, wenn Leute sich jetzt quasi darin verlieren und merken, ja toll, kann jetzt quasi nirgends mehr einkaufen gehen, weil halt vielleicht Eier aus einer Haltung, wie wir sie zum Beispiel betreiben, nicht im klassischen Bioladen oder im klassischen Supermarkt und schon gar nicht im Discounter zu finden sind. Und da würde ich halt sagen, solange die Rahmenbedingungen und das System so sind, wie sie sind und es den Leuten quasi so schwer gemacht wird, sehe ich es auch als durchaus legitime, nachvollziehbare, rationale, ethische Position zu sagen, ich setze mich im Rahmen meiner Möglichkeiten für eine Verbesserung des Systems ein. Ich habe aber auch nur 24 Stunden und begrenzte Zeit und geistige Kapazitäten. Und solange diese Veränderung nicht in einem Maße durchgesetzt ist, dass ich aktiv daran teilnehmen kann, versuche ich sie zu unterstützen, wenn sie kommt, aber konsumiere, was da ist und versuche im Rahmen der Möglichkeiten die bessere im Gegensatz zu schlechteren Entscheidung zu treffen. Denn egal, wo man einkauft, es wird immer eine bessere und schlechtere Option geben. Und solange wir uns tendenziell zu der besseren ethischen, ökologischen, gesundheitlichen Optionen hinwenden, geht eine Positivspirale in die richtige Richtung. Wenn wir uns tendenziell für die schlechteren Produkte entscheiden, geht die Negativspirale eher in die andere Richtung. Und daher, ich bin absolut niemand, der Leuten vorschreiben wird, wie sie sich zu ernähren haben oder was jetzt das Richtige für sie wäre. Ich versuche ein bisschen Informationen aufzuzeigen, was Leute wahrscheinlich noch nicht am Schirm haben, weil ich denke, man kann nur dann eine wirklich fundierte, reflektierte Entscheidung treffen, wenn man auch die wichtigsten Informationen zusammen hat und die versuche ich zu geben und hoffe, dass wir dann gemeinschaftlich ein System finden, wie wir zumindest in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, Grabenkämpfe zwischen Veganern und Nicht-Veganern oder welche Gruppen auch immer führen relativ zu gar nichts.
Wow. Das war ein schöner Monolog. Also hätte ich dir gerne noch länger zugehört. Das ist sehr, sehr interessant. Da hat ja echt unglaublich viel drin gesteckt. Und auch hier wieder zeigt sich dieses, was ja politisch gerade so ein bisschen en vogue wird, zu versuchen, in kurzen Nachrichten halt die eine Wahrheit zu vermitteln, das ist halt super, super schwierig, weil das Thema Ernährung halt so unglaublich komplex ist. Und wenn die Ethik halt noch mit reinkommt, dann wird es ja unglaublich noch komplexer, also gerade bei allen
Punkten. Und die Umwelt noch.
Und die Umwelt, ja, ne? Und da sind wir dann wieder irgendwann auch, ne? Also man kann ja nicht alle Systeme voneinander entkoppeln. Da kommen wir irgendwann auch wieder schon an politische Fragen. Du hast vorhin auch gesagt, hey, kann sich das jeder leisten? Ich glaube, da kann man, ne, auch tatsächlich sagen, hey, für die meisten Leute wäre es auch möglich, wie du es gesagt hast. Ich habe neulich mal geguckt, was eine vegane Proteinquelle in Form von Bohnen oder Linsen kostet. Die kosten nichts. Die kosten nichts. Da kommen wir gleich auf eine andere Frage noch, die ich an dich hätte. Aber ich glaube, da wird es manchmal auch ein bisschen zu einfach gemacht, dass man sagt, hey, wenn du das Fleisch nicht isst, dann oder sagen wir jetzt nicht jeden Tag mehr deine Buletten isst oder so, dann kann ich es mir kaum leisten. Ich denke, da gibt es ja schon Möglichkeiten, das auch zumindest in Teilen, gerade wenn man zu viel Fleisch isst, das auch abzulösen. Fand auch nochmal ganz schön, dass du gesagt hast, hey, wenn du da irgendwie Hackfleisch, ich weiß nicht, für welchen Preis du ihn genannt hast, sag mal für 1,50 kaufst, da muss man sich schon am Ende mal überlegen, was dahinter steckt. Ich bin nämlich das erste Mal darüber gestolpert, das ist aber auch schon fast ein Jahrzehnt oder so her, da habe ich noch in Braunschweig gewohnt und da gibt es so diese Hähnchenwagen, kennst du ja wahrscheinlich, ne? Die stehen hier immer mal rum und sagen, ich verkaufe hier frische Hähnchen, teilweise auch regional. Und da war irgendwie ein Hähnchentag, das wusste ich gar nicht, und da gab es ein ganzes Hähnchen, für, ich glaube, 5,99 damals. Kostet es wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Und das hat mich das erste Mal so zur Überlegung gebracht, hey, da ist ein ganzes Tier gestorben mit dem kompletten Kreislauf. Da muss der Bauer, der das daran verkauft hat, ja auch noch dran verdienen. Das heißt, da sind ja zwei Leute, die da Marge abgreifen, sowohl der Hähnchenstand als auch der Bauer oder der Landwirt. Das Hähnchen muss gefüttert worden sein, das muss ja unter irgendwelchen Bedingungen groß geworden sein, das heißt, das muss da in irgendeiner Form Raum gehabt haben, der bewirtschaftet wurde, und da, ich glaube, da muss man jetzt auch kein Ernährungswissenschaftler sein und auch gar nicht so tief reingucken, dass man da sagen kann, ey, irgendwie kann das nicht stimmen. Ja, wir haben hier tatsächlich auf dem Markt einen Schlachter, der seit 30 Jahren nach sehr, sehr hohen ethischen Standards das Ganze macht, dann teilweise auch Wild, was quasi nur aus Überschuss geschossen werden muss, drin hat, der im Übrigen auch darauf achtet, ich meine, jetzt will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dass da kein Natriumnitrit drin ist in seinen Produkten, das ist auch immer interessant, kann man ja mal gerne die Wurstpackung umdrehen und gucken, in wie vielen Produkten das drin ist. Davon wissen wir doch relativ sicher, dass wir davon nicht zu hohe Mengen zu uns nehmen sollten, ne? Also da sind wir auch wieder bei der Mikrobiom-Diskussion in Teilen, aber nichtsdestotrotz, es gibt schon Möglichkeiten, und ich glaube, manchmal hilft es einfach auch, den gesunden Menschenverstand einzuschalten und dann sich nicht damit rauszureden, zu sagen, ja, wer soll das denn alles wissen, wer soll da den Überblick behalten? Ich denke, das würde da auch schon reichen, um da ein bisschen in Richtung Ethik hinzugucken.
So, da vielleicht eine Ergänzung noch, die ja gerne öfter anbringen würde, aber meistens nicht dazu komme. Ist auch etwas, was wahrscheinlich auch viele Leute anders sehen werden, aber ich habe da nach reichlicher Überlegung eigentlich schon eine relativ gefestigte Meinung dazu und würde gerne natürlich mit jedem diskutieren, der eine andere Meinung dazu hat, und gucken, ob die ebenfalls hieb- und stichfest ist. Menschen fühlen sich mittlerweile zu sehr viel entitled, so als wenn sie über sehr vieles quasi ein Recht hätten. Leute sagen so, ich lasse mir meinen Schnitzel nicht wegnehmen, ich lasse mir das nicht wegnehmen, ich habe ein Anrecht auf dies und das. Und ehrlicherweise, abgesehen von grundsätzlichen Menschengrundrechten, haben wir mal auf gar nichts ein Anrecht, sondern das meiste, was wir bekommen, werden wir uns erarbeiten und werden wir uns verdienen. Und natürlich bin ich absolut kein Mensch, der es für sinnvoll erachtet, quasi auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene Verbote, natürlich gewisse Dinge, selbstverständlich, aber wenn wir im Ernährungssektor bleiben, halte ich ein Verbot von Lebensmitteln, wie es immer wieder auch gefordert wird. Lass uns Fleisch verbieten oder lass uns was auch immer verbieten, für eine hochproblematische Sache. Ich meine, wir sehen politisch, was passiert ist, wenn Regime zu totalitär wurden und versucht haben, unter vermeintlich höheren ethischen Werten die Gesellschaft zu formen. Das ist meistens oder bis dato immer in die Hose gegangen. Und daher ist das aus meiner Sicht nicht der Ansatz. Aber der Ansatz ist aus meiner Sicht, keine Person hat grundsätzlich mal ein Anrecht darauf, 7 Tage die Woche, 3-mal täglich Fleisch, Wurst, Käse, Eier und so weiter zu essen. Der einzige Grund, warum wir es im Moment können, ist, weil wir ein System geschaffen haben, das einfach so wenig auf die Bedürfnisse aller in dieser Kette involvierten Parteien von Tier bis hin zu Landwirt, Verarbeiter, Schlachter und so weiter gibt, dass es dann so billig am Teller landen kann. Von daher würde ich sagen, überwiegt das Recht der Arbeitskräfte, die ausgebeutet werden, der Tiere, die ausgebeutet werden, hier deutlich, was das heißt, dass man keine Tierprodukte essen kann, sondern dass Tierprodukte eben unter gewissen Rahmenbedingungen aufgezogen werden müssen. Und beispielsweise, wenn wir versuchen würden, eine dezentralere Landwirtschaft zu haben und den Lebensmitteleinkauf nicht so blind in die Hände von Supermärkten legen würden, weil wir sagen, wir wollen es bequem, ich will in den Supermarkt rein und ich will einfach alles haben und fertig. Wenn wir die Supermarktmarge nehmen würden und sagen, wir bestellen direkt bei den Landwirten, dann könnten wir hochwertige Produkte zu fairen Preisen produzieren. Denn was der Landwirt von den Supermärkten bekommt, beziehungsweise was der Landwirt von dem großen zentralen Verarbeiter bekommt, was der wiederum vom Großhändler kriegt, was der Großhändler dann wiederum an den Supermarkt verkauft, das sind ja nicht nur, wie du jetzt gesagt hast, zwei Zwischenhändler, sondern das sind meistens noch deutlich mehr. Und wenn wir ein direkteres System hätten, wo eigentlich die zwei Leute aufeinandertreffen, die sich treffen sollten, nämlich der Konsument, der was essen möchte, und die Person, die das herstellt, dann könnten wir hochwertigste Produkte zum sehr fairen Preis produzieren. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, ich höre es auch von Leuten, die sagen, ja, aber was ist jetzt, wenn ich jetzt arbeitslos bin und nicht, keine Ahnung, mir jetzt das und das leisten kann? Dann ist so, naja, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Zeit ist Geld. Entweder du hast viel Geld oder viel Zeit. Manche Leute haben von beiden nicht viel, aber in vielen Fällen ist es halt so, dass es dann ein selbstgemachtes Los ist. Weil im Normalfall entweder du arbeitest für Geld und hast entsprechend weniger Zeit oder du bist zum Beispiel arbeitslos und hast wenig Geld, aber dafür sehr viel Zeit. Das heißt, du hast sehr viel Möglichkeit zu gucken, wo gibt's welche Produkte, die vielleicht gerade am Ende des MHD sind. Das heißt, du kannst sogar einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem du guckst, wo kann ich vielleicht Lebensmittelüberschüsse günstig abgreifen. Hochwertige Produkte zu einem günstigen Preis. Es gibt so viele Vergleichsplattformen. Und daher, das Einzige, was ich nicht gelten lasse, weil es einfach dreist ist, ist zu sagen, ich möchte mich nicht darum kümmern, ich möchte aber auch nicht sehr strebsam im Leben sein, aber ich möchte trotzdem alles haben. So, und das ist aber das Mindset aus meiner Sicht, mit dem viele Leute im Moment rumlaufen, und den Zahn muss man ihnen ziehen, weil, also so wie es jetzt ist, kann es eh nicht auf Dauer weitergehen, und je mehr wir in der einen Richtung jetzt dieses falsche System weiter unterstützen, desto mehr wird ein Backlash kommen, und dann freue ich mich, wenn Gen Z plötzlich auf diese neuen Realitäten treffen wird.
Ja, wird interessant für die Generation werden, weil ich denke, da ist nochmal ein ganz anderes Bewusstsein. Ne? Ich will jetzt nicht zu viele Klischees bedienen, aber es ist ja noch häufig eher in älteren Riegen, dass da eher gedacht wird, hier meine Buletten und meine Würstchen, das habe ich schon immer zum Abendbrot gegessen, das geht jetzt nicht mehr ohne. Also wenn ich es zu klischeemäßig denken, aber ich denke da, dass die neue Generation da mitunter auch einen großen Beitrag zu leisten wird. Ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, Verbote ziehen nicht. Wo ich immer schon mal drüber nachgedacht hätte, ich meine, das führt jetzt zu weit in dem Podcast, aber zumindest mal angedeutet, dass man ja schon auch gesellschaftlich Dinge besteuert, die einem nicht gut tun. Also Nikotinsteuer ist vorhanden. Ne? Da haben wir schon gemerkt, dass die Raucherzahlen drastisch nach unten gegangen sind, glücklicherweise. Alkoholsteuer ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Und wenn wir dann in die Lebensmittel rangehen, gibt es ja mitunter einfach auch ziemlich gefestigte Themen, wo man sagen könnte, okay, rotes Fleisch beispielsweise, ne? Warum könnte man das nicht mitunter auch besteuern? Warum könnte man nicht mitunter auch Zucker besteuern? Ich meine, Lobbyismus und Co. vielleicht mal ausgeklammert, das ist jetzt wirklich kein einfaches Thema und mit Sicherheit in den aktuellen politischen Lagen, in denen wir uns befinden, nicht unbedingt sozialverträglich, weil ich denke, man hätte wieder das Gefühl, ne, gerade weil das auch sehr populär aufgebauscht werden würde, hey, jetzt wird uns hier wieder irgendwas vorgeschrieben und aufdiktiert, ne? Erst nehmen sie uns, ich will jetzt nicht zu tief reinstehen, weil erst nehmen sie uns die Heizung, dann vorher haben sie uns die Freiheit bei Covid genommen und jetzt nehmen sie mir auch noch meine Bulette weg, so, das geht ja gar nicht. Ich denke aber schon, dass eine Aufgabe vom Staat auch wäre, die Bürger in Teilen zu schützen, da wo sie vielleicht nicht edukativ gut genug unterwegs sind. Und ich halte es nicht für absolut illusorisch, sowas auch machen zu können. Und gerade zum Beispiel über das Thema Alkohol habe ich schon mal mit jemandem gesprochen, hier auch im Podcast. Finde ich ganz interessant, dass das in Ländern ja auch funktioniert hat, dass gerade in Skandinavien, da wo die Alkoholsteuer unglaublich hoch ist, die Leute jetzt auch nicht alle in Depressionen verfallen und irgendwie gegen den Staat rebellieren, sondern ganz im Gegenteil, halt der Alkoholkonsum drastisch nach unten gegangen ist. Ist eine Überlegung nur, keine Ahnung, ob das so funktionieren würde. Ich bin auch kein Politiker, aber zumindest was bei mir immer mal wieder durch den Kopf geistert.
Du, ich denke, also wenn wir jetzt vermeintlich ungesunde Lebensmittel, die eben zumindest im Übermaß ungesund sind, weil kein Lebensmittel ist an und für sich ungesund, aber viele Lebensmittelgruppen sind im Übermaß ungesund. Wenn die höher besteuert werden würden und diese Steuer zweckgebunden, und das ist der springende Punkt, auf den man nicht vergessen darf, wenn sowas einmal diskutiert wird, weil ohne Zweckbindung vergeht das irgendwohin, Das muss natürlich zweckgebunden werden und optimalerweise so viel wie möglich in die Subvention gesunder Lebensmittel gesteckt werden. Und nachdem wir ein solidarisches Gesundheitssystem haben, natürlich auch in dieses Gesundheitssystem fließen. Damit, wenn Leute Übermengen davon essen, was ja ihr gutes Recht ist, jeder Mensch darf für sich entscheiden, was er möchte, aber er muss halt auch mit den Konsequenzen leben. Und wir haben halt ein solidarisches Gesundheitssystem, sodass, wenn du jetzt anfängst, jeden Tag dich ungesund zu ernähren, zu rauchen und zu trinken, was dein gutes Recht ist, ich allerdings und alle anderen Leute, die in dem gleichen Land leben, also wir leben jetzt nicht im selben Land, aber alle Leute, die im selben Land leben wie du, natürlich solidarisch da mithaften. Und dann kann man schon sagen, okay, aber warum, also deine Freiheit in allen Ehren, aber wie komme ich dazu, meine Freiheit einzuschränken, weil ich jetzt plötzlich unproportional viele Leistungen an das System abführen muss, weil ein Teil sich nicht richtig verhält. Das heißt, wenn es zweckgebunden wäre, glaube ich, ist es eine sinnvolle Sache. Und das ist auch kein Argument gewesen gegen ein solidarisches Gesundheitssystem, sondern es ist nur ein Argument gewesen, dass in einem System, in dem wir uns jetzt befinden, man gewisse Steuerumschüttungen, glaube ich, sehr stark zweckbinden muss. Und ich weiß nicht, inwieweit das realistisch ist und wie weit das durchführbar ist. Aber das müsste es definitiv sein. Aber dann funktioniert es, glaube ich, gut und halte ich für eine sehr, sehr sinnvolle Idee. Dinge wie jetzt rotes Fleisch zu besteuern. Also erstens die Daten von Karzinogenstufe 1 und 2 für rotes und verarbeitetes Fleisch. Gerade bei der Stufe 2 beim roten Fleisch sind die Daten mittlerweile eh sehr wackelig. Daher ich würde es tendenziell wahrscheinlich auf Dinge beschränken, die wirklich keinen Nährwert haben und schädlich sind, wie Junkfood, also Süßigkeiten oder Alkohol oder so. Da würde das schon Sinn machen, weil es definitiv der Preis steuert, die Verhalten, ein Stück weit zumindest, das sehen wir. Und wenn diese Dinge teurer wären, andere dafür günstiger, wäre das nicht uninteressant. Ist natürlich ein sehr starker Eingriff in die Wirtschaft. Und ich würde mir natürlich eher wünschen, dass wir es schaffen, die Bevölkerung auf ein Level zu kriegen, dass sie in ihrer eigenen freien Handlung so handeln kann und so auswählt, dass wir sowas gar nicht brauchen. Weil grundsätzlich, und das, wie du sagst, geht jetzt in eine sehr starke Richtung, aber ich bin zunehmend desillusioniert, was passieren könnte, wenn man mehr und mehr quasi auf den Staat abladet, vor allem in gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Aspekten, denn wenn man sich anguckt teilweise, welche Personen da vermeintliche Entscheidungsträger sind, merkt man, da möchte man auf jeden Fall nichts hingeben.
Okay. Lass uns dabei belassen, weil ich glaube, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, da könnte man einen kompletten Podcast nochmal mitfüllen. Finde es aber sehr interessant, auch mal deine Gedanken mitzubekommen. Wir haben einen ganz großen Bogen gemacht und ich möchte mal ein schöner großer Bogen, das war ja gewollt. Komm nochmal zurück auf das Thema Ernährungsmythen. Wir waren ja schon mal bei den Süßstoffen und nochmal auf das Thema Veganismus gekommen. Und vom Veganismus komme ich immer ganz gerne auch auf dieses Thema Proteinbedarf. Das ist ja gerade so in dieser Sportszene und ich glaube auch gerade in der Social-Media-Szene immer ein ganz, ganz großes Thema. Auch da, ne, ich glaube, man kann ansetzen, wo man möchte, sind es 1,0 um Mangelernährung, also Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, um Mangelernährung zu vermeiden, sind es 1,4 Gramm. Ich habe gerade, ich glaube, letzte Woche mit Dr. Martin Smollig mal gesprochen, der auch Nährstoffexperte ist und dann meint auch wieder, hey, macht euch da alle bitte nicht drum wuschig über dieses Thema, ob jetzt 1,4 oder 1,6 oder 1,5 Gramm sind, spielt keine Rolle, ne? Vielleicht bei Extremsportern auch mal 2,0 Gramm. Was wir allerdings im Coaching immer mal wieder merken, ist, dass Leute kommen und sagen, hey, ich möchte aus den vorhin genannten Gründen vielleicht immer mehr auch auf Fleisch verzichten, vielleicht auch auf tierische Produkte weiter verzichten. Und dann kommt beispielsweise die 30-jährige Frau und sagt, okay, jetzt lasse ich einfach das Fleisch, Scampi und so weiter weg, ne, wenn ich mir jetzt meine Spaghetti mache. Und dann gibt es statt Spaghetti mit Scampi und Fleisch oder einer Spaghetti Carbonara, gibt es halt einfach nur Spaghetti mit Tomatensauce. Und da sehe ich sehr wohl, dass wenn man mit den Leuten wirklich einfachste Berechnungen macht, dass es manchmal sehr haarsträubend ist, ne, also wirklich eine Überschlagsrechnung, weil ich kein Freund da bin, Kalorien zu tracken, dass viele Leute halt einfach brutal ihren Proteinbedarf dann auch unterschätzen. Ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, ja, dann isst doch einfach Erbsen, Bohnen oder Linsen, weil nicht jeder Magen-Darm-Trakt, der das nicht gewöhnt ist, kann dann halt einfach sagen, gut, dann esse ich jetzt halt einfach mal 200 Gramm Kichererbsen oder 200 Gramm Linsen. Mein Magen-Darm-Trakt und ich esse doch relativ viel pflanzliche Produkte, würde das nicht vertragen. Also ich würde den ganzen Tag hier mit Blähung rumlaufen und mit dem Blähbauch. Von daher vielleicht mal eine Empfehlung von dir oder einfach mal eine Einschätzung von dir. Wie kann man denn als jemand, der sagt, okay, ich möchte bewusst jetzt nicht vielleicht jeden Tag Fleisch essen, ich esse vielleicht trotzdem nochmal hier mein Skier oder mein Magerquark und ich esse vielleicht auch noch ein paar Eier, aber wie kann ich denn den Bedarf größtenteils auch mit oder zumindest in Teilen halt auch mit pflanzlichen Produkten decken, ohne dass das meinen Magen-Darm-Trakt komplett explodieren lässt?
Ja, sehr gerne. Du hast eine wichtige Sache gesagt. Leute nennen vermeintliche pflanzliche Proteinquellen, die, wenn man es ein bisschen kritischer bewertet, eigentlich nicht als Proteinquellen fungieren. Einerseits sind es diese vollwertigen Hülsenfrüchte. Es gibt natürlich sehr proteinreiche, wie zum Beispiel Soja oder auch Lupine. Aber eine klassische Bohne oder ähnliches hat einen hohen Kohlenhydratanteil, einen hohen Ballaststoffanteil, also sowohl einen verdaulichen Kohlenhydratanteil, der hoch ist, als auch einen unverdaulichen Kohlenhydratanteil, der hoch ist, nämlich die Ballaststoffe. Und wenn du dir nicht das Trockengewicht anschaust, weil du kochst ja entsprechend, die nehmen ja vom Trockenzustand bis zum Gekochten ungefähr 1 bis 1,2 mal das Gewicht an, also sie verdoppeln es ungefähr, ein bisschen mehr sogar. Und da merken wir, so richtig krass gute Proteinquelle sind Bohnen und auch Linsen nicht so richtig. Gute Pflanzen, und auf der anderen Seite, Leute sagen oft, ja, Nüsse sind gute Proteinquellen, weil die haben tatsächlich auf 100 Gramm gemessen relativ viel Protein, aber haben natürlich einen weit überwiegenden Teil ihrer Kalorien aus Fetten. Gute Fette, definitiv, und ich bin großer Fan von Nüssen, aber sie sind keine Proteinquelle. Aus meiner Sicht, pflanzliche Proteinquellen sind vor allem Tofu aus Sojaprodukten, Tofu kann man mittlerweile aber auch aus anderen machen, Tempeh vor allem kann man auch aus anderen Hülsenfrüchten machen, aber Soja ist der Klassiker. Wenn er gut gemacht ist, Seitan, sprich Weizen oder Dinkel oder Roggenmehl ausgewaschen, sodass die Stärke rausgeht, dann bleibt eben nur noch das Protein übrig. Das sind gute Proteinquellen. Wenn sie nicht zu hoch verarbeitet sind und nicht, weil hohe Verarbeitung per se ein Problem ist, sondern weil meistens zumindest unter den aktuellen Bedingungen eine sehr hohe Verarbeitung meistens mit einem sehr viel schlechteren Nährwert einhergeht, aber quasi relativ cleane Fleischersatzprodukte, die auf Basis von Erbsenprotein oder ähnlichen Proteinen sind, sind natürlich eine sehr gute Basis. Und wenn dann eben Hülsenfrüchte, dann wird man wahrscheinlich eher auf die geschälten Varianten zurückgreifen. Das heißt, anstatt den braunen oder den Beluga-Linsen, eher die roten Linsen, vielleicht Mungbohnen geschält. Die funktionieren sowohl vom gastrointestinalen Thema als auch vom Proteingehalt her ein bisschen besser. Und natürlich, klar, Getreideprodukte haben jetzt auch nicht wenig Protein. Sie sind jetzt auch keine klassische Proteinquelle, aber gerade nachdem die meisten Leute viel Brot und Pasta und so essen, kommt da auch ein bisschen was dazu. Natürlich, manche Gemüsesorten haben jetzt auf die Kalorien gesehen, auch einen hohen Proteinanteil, aber halt nicht auf die Menge gesehen. Und darum geht es ja niemand. Ja, niemand kann ein halbes Kilo Spinat essen oder Brokkoli oder was auch immer. Und du hast vollkommen recht, viele Leute unterschätzen ganz, ganz stark ihren Protein, sowohl sie unterschätzen ihren Bedarf und sie überschätzen ihre Zufuhr. Und ich hatte das sehr oft, wenn wir anfangen zu überschlagen, dass Leute pro Tag 25, 30, 35 Gramm Protein zu sich nehmen. Das ist für jeden erwachsenen Menschen zu wenig. Und daher macht es Sinn, da natürlich einen stärkeren Fokus darauf zu setzen. Und zu der Zeit, als ich noch rein pflanzlich gegessen habe, habe ich halt geguckt, zum einen einmal, dass ich jene besonders proteinreichen Lebensmittel wie Tofu, Tempeh, Edamame, hochwertiger Seitan, gewisse halbwegs cleane Fleischersatzprodukte einfach regelmäßig in meiner Ernährung hatte. Bei den Getreiden, wenn ich die Möglichkeit hatte, eher ein bisschen proteinreichere Getreidebeilagen, vor allem Pseudogetreide wie Quinoa zum Beispiel, ist eine relativ proteinhaltige Pseudogetreidebeilage. Habe ansonsten geguckt, dass ich, wenn ich irgendwelche Soßen mache oder Porridge mache oder so, dass ich da einfach ein bisschen Proteinisolat mit reingebe, um es zu erhöhen, oder entöltes Mandelmehl oder irgendwas Proteinreiches, oder haben wir eben entöltes Mandelmehl mit Hefeflocken und Salz einfach als quasi Streukäseersatz, wenn du so möchtest, einfach als Topping, was sehr lecker schmeckt und sehr proteinreich ist, über die meisten Gerichte gegeben. Und genau, habe ein, zwei Shakes am Tag getrunken und bin damit dann gut auf meinen Proteinbedarf gekommen, aber selbstverständlich ist es so viel einfacher, es mischköstlich zu machen, weil du hast in der Mischkost sehr viele wirklich sehr proteinreiche, fett- und insgesamt kalorienreduzierte Lebensmittel. Bei den veganen Proteinträgern ist es sehr oft so, dass sie entweder trotzdem sehr voluminös sind aufgrund des höheren Ballaststoffanteils und damit einfach stark sättigen oder eben doch einen hohen Anteil an Kohlenhydraten oder Fetten haben. Aber wenn man sich darauf fokussiert, und ich bin auch ganz deiner Meinung, dass es jetzt nicht so einen großen Unterschied für einen breiten Sportler macht, ob er jetzt 1,4, 1,6 Gramm Protein zu sich nimmt. Ich würde sagen, vor allem, wenn der überwiegende Teil vegan ist, und das zeigten letztes Jahr schöne Analysen mit Stickstoffbilanzen, zeigten, dass man roundabout ungefähr 10, 15% mehr Protein zuführen sollte, wenn der weit überwiegende Teil der Proteine aus pflanzlichen, vollwertigen Quellen kommt. Entsprechend würde ich sagen, 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei pflanzenbetonten Ernährungsweisen sollte die untere Grenze sein. Für die meisten Leute, die jetzt nicht kompetitives Bodybuilding betreiben, ist wahrscheinlich alles über 1,5 nicht notwendig und alles über 2 keine sinnvolle Sache, aber irgendwo zwischen 1 und 2 und ich würde sagen 1,5 ist eine gute Mitte, da kann sich, finde ich, die Proteinzufuhr bewegen. Ob es mal 1,3 ist oder mal 1,7 ist dann weniger relevant.
Okay, und in der Praxis ja ohnehin, also die Leute, also da stellt sich ja keiner hin und sagt, ah, heute habe ich über den dicken Daumen 1,4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir genommen. Aber ich finde schon, also ich bin wirklich kein großer Tracking-Freund, aber jeder, der hier zuhört, kann ja gerne einfach mal überschlagmäßig mal überlegen, was hat er heute und vielleicht auch exemplarisch in den letzten Tagen gegessen. Das gerne auch mal in den Rechner reinhauen und einfach mal gucken, hey, wo liege ich da ungefähr? Man soll sich da immer so am Zielgewicht orientieren vor allen Dingen und das ist schon teilweise sehr haarsträubend, mit was für Ergebnissen da Leute kommen. Also das deckt sich bei uns sehr stark mit dem, was du gerade gesagt hast.
Was vielleicht noch ein Tipp ist, was viele Leute nicht am Schirm haben, betrifft primär Leute, die halt regelmäßig größere Mengen an Pflanzenmilch trinken. Es gibt gewisse Pflanzenmilchsorten, die haben ungefähr Faktor 10 mal mehr Protein als andere. Und das macht, wenn man 200, 300, 400, 500 Milliliter davon trinkt, einen riesen Unterschied. Ja. Wenn ich mir beispielsweise angucke, eine Reismilch oder ein Reisdrink oder ein Haferdrink, der hat so zwischen 0,2 bis 0,3 Gramm Protein pro 100 Milliliter. Das heißt, wenn ich jetzt einen Liter davon trinken würde, hätte ich roundabout 3 Gramm Protein zu mir genommen. Eine Erbsenmilch, also ein Erbsendrink, ein Sojadrink etc., die haben zwischen 3 und 4 Gramm Protein. Sprich, das sind zwischen 30 und 40, also Faktor 10 Unterschied. Und ja, ein Liter wird wahrscheinlich die wenigsten trinken, einen halben Liter trinken viele, ein bisschen was im Kaffee, ein bisschen was im Porridge, vielleicht im Shake. Und plötzlich hat man da einen Unterschied eben von 25 Gramm oder von 15 Gramm, je nachdem, wie viel man halt zu sich führt. Und allein dieser Switch kann natürlich einmal schon viel ändern. Und ansonsten eben mit so ein bisschen proteinreicheren Toppings, wie zum Beispiel so ein Parmesanersatz mit Hefeflocken und entöltem Mandelmehl, kann man sich schneller mal leicht nochmal 5 bis 10 Gramm Protein reingeben. Und ich denke, im Zweifelsfall bei Pflanzenernährung ist das Credo schon, im Zweifelsfall lieber ein bisschen mehr Protein. Also wenn du denkst, ich bin mir nicht sicher, habe ich jetzt heute genug Protein gegessen, lieber noch ein bisschen mehr.
Dann ist das ein Indikator dafür. Ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil ich hatte mir mal 3 Produkte rausgesucht, die immer mal wieder auch in der Diskussion stehen oder 3 Ernährungs- oder Nahrungsmittel, die immer mal wieder in der Diskussion stehen. Du hast alle 3 gerade schon genannt, interessanterweise. Das eine wäre das Thema, lass uns vielleicht da mal mit anfangen, mit dem Thema Soja. Ich kann es gar nicht genau sagen, wo es herkommt, aber es ist in letzter Zeit ja schon ziemlich in Verruf gewesen, zumindest in der Blase, in der ich mich bewege. Ich kann mir das echt nur erklären, dass Soja ja schon ein höheres oder zumindest ein vorhandenes IgE-Reaktionspotenzial hat, also dass es Leute gibt, halt die allergische Reaktion gegen Soja haben, wie auch Leute allergische Reaktionen gegen Erdnüsse haben können, aber theoretisch ja auch gegen ganz viele andere Lebensmittel, gegen nahezu jedes Lebensmittel kann man ja eine IgE-Reaktion auch bekommen. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung, wo dieses Narrativ herkam, weil wenn man sich jetzt die Makronährstoffe anguckt, das ist okay. Wenn man dann in Teilen guckt, das ist ja auch ein It-Thema, Fermento und Co., dass das ja in Teilen auch wirklich gerade sehr positiv dargestellt wird, was ich im Übrigen auch finde, in vielerlei Hinsicht zumindest. Verstehe ich nicht so ganz, wo dieser Sojahass herkam. Kannst du mir das erklären?
Ich denke, also ich kann natürlich nicht für alle Leute sprechen, die Soja hassen, aber ich denke, dass der weit überwiegende Teil der Sojakritik aufgrund gewisser sekundärer Pflanzenstoffe in der Sojabohne kommt. Ah, okay. Sogenannte, also eine Gruppe an
Phytinsäure und sowas alles oder Lektine?
Also ist manchmal ein Teil, aber die sind ja, vor allem wenn jetzt ein bisschen höher verarbeitet, sind die alle weg. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tofu habe oder so oder mein Proteinisolat, nee. Ich denke, es sind primär die Gruppe der sogenannten Isoflavone. Das sind Phytoöstrogene, also östrogenähnliche Bestandteile, die die Pflanze bildet. Und da gibt es eine ganze Reihe, Genistein, Daizein, und noch ein Dutzend weitere, ich kenne gar nicht alle. Und die haben grundsätzlich einmal aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeit zum weiblichen Sexualhormon natürlich die potenzielle Möglichkeit und auch die Affinität, um an den Östrogenrezeptor zu binden und dort eine östrogenähnliche Wirkung zu haben. So. Wie stark ist die? Zwischen, je nach Phytoöstrogen, zwischen 10 bis 100, manchmal sogar 1000-fach schwächer. Das heißt, in den normalen Mengen, die ich jetzt empfehlen würde, dass man Sojaprodukte zu sich nimmt, ist es aller Wahrscheinlichkeit nach, es mag sein, dass es bei gewissen Menschen, die eine stärkere Ausprägung der Östrogenrezeptoren haben oder andere genetische Prädispositionen, es mag sein, dass es einzelne Individuen gibt, wo das tatsächlich auch bei den moderaten Mengen ein Thema sein kann. Für den Rest der Menschheit ist es in den normalen Mengen aber kein Problem. Ist es eine Frage der Menge und kann es auch schaden? Definitiv. Wir haben mehrere Case Studies von Leuten, die, und ja, fair enough, die haben quasi nichts anderes gegessen außer Soja, aber die dadurch ihren Testosteronspiegel aus dem Gleichgewicht gebracht haben, ihren Östradiolspiegel erhöht haben, die teilweise Erektionsprobleme bekommen haben, die einfach quasi so, als würdest du dir halt Östrogen zuführen, weil du eben, wenn du, und ich meine, die haben dann Äquivalent von 1800 Kalorien als Sojaprodukte, das ist eine ganze Menge, gegessen. Aber in der heutigen Zeit, wo Soja auch gerade bei den pflanzlichen Alternativprodukten überall drin ist, erlebe ich das schon auch oft. Leute sagen so, ja, also ich möchte ja proteinreich und gesund essen. Was gibt's in der Früh? Sojamilch mit meinen Protein-Crispies. Was sind die Protein-Crispies? Meistens auch ein Sojaproteinisolat. Dann die Sojamilch noch drüber und ein paar Früchte. Dann möchte ich natürlich meine Low-Carb, High-Protein-Pasta essen. Die ist auch sehr oft entweder komplett oder zu Teilen aus Sojaprotein. Dann mache ich mir Kartomatensoße, weil ich möchte ja mehr Protein haben. Ich möchte natürlich jetzt hier so ein TVP, ein texturiertes texturiertes Vegetable-Protein geben. Das gibt's zwar auch aus Erbsen, aber ist meistens auch aus Soja, wenn man es jetzt beim Drogeriemarkt oder im Supermarkt kauft. Das heißt, eigentlich esse ich Soja mit Soja- und Tomatensoße, vielleicht noch irgendwie so ein Soja-Protein-Pudding als Dessert und man merkt schon so, ich bin einer von denen, die quasi den überwiegenden Teil ihrer Kalorien aus Soja bekommt und das würde ich natürlich nicht raten. Aber das auf der anderen Seite heißt das nicht, dass man nicht auf regelmäßiger Basis normale, moderate Mengen an Tofu, Tempeh, Edamame oder Sojanudeln, was auch immer, essen kann. Viele dieser Fleischalternativen sind natürlich auch auf Sojabasis. Also es macht schon Sinn, da ein bisschen zu variieren und jetzt eben nicht alles auf Sojabasis zu essen. Einfach auch, um das Nährstoffprofil ein bisschen diverser zu gestalten. Und es ist wie beim Thema Süßstoffe. Also sowohl die Leute, die halt die Sojaprodukte aufs Schlimmste verteufeln, als auch die Leute, die sagen, nee, Soja ist, es gibt überhaupt keine Sache, die man irgendwie kritisieren könnte. Soja ist toll, no matter what. Beide sind natürlich zu eindimensional in der Sache. Es ist eine Mengenfrage, es ist eine Frage der Gesamternährung. Personen, die, also es ist ja vor allem ein Thema für Männer. Bei den Frauen mag es eventuell sogar sein, dass es in manchen Fällen sogar positive Effekte hat. Man sieht in manchen Populationsstudien bei höherem Sojaverzehr auch niedrigere Brustkrebsraten. Also es mag eventuell auch hormonell wirksam positiv sein. Für einen Mann mag das potenziell wahrscheinlich weniger der Fall sein. Und man sieht in ein paar Versuchen, dass Personen, also Männer mit einem höheren Körperfettanteil, die also schon Übergewicht bis hin zu Adipositas haben, tendenziell noch mehr auf diese östrogenähnliche Wirkung ansprechen im Vergleich zu leanen, muskulösen Männern, die mit einem geringen Körperfettanteil. Aber es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wie es von einigen Soja-Gegnern gesagt wird. Was lustig ist, was ich super wirklich lustig finde, ich habe kein anderes Wort dafür. Viele von den Soja-Gegnern fangen an mit, ja, Soja ist nicht per se schlecht, aber es sind eben diese Phytoöstrogenen Thema. Und wenn man schon Sojaprodukte isst, dann die klassischen fermentierten Tempeh, Miso, aber ja nicht diese hochverarbeiteten modernen Industrie-Sojaprodukte. Wenn man ein bisschen Ahnung von Biochemie hat, dann weiß man, dass die Phytoöstrogene, die Isoflavone, also das Genestein und das Daizein und weitere, eigentlich im unfermentierten Zustand an Zuckermoleküle gebunden sind und in dieser Bindungsform eine sehr geringe Bioverfügbarkeit haben. Im Verdauungstrakt können diese Verbindungen gelöst werden, aber wie bei den meisten Vorgängen im Körper wird es natürlich nicht komplett gelöst und entsprechend ist die Bioverfügbarkeit dieser Phytoöstrogene deutlich geringer als die Bioverfügbarkeit derselben östrogenähnlichen Verbindungen in Tempeh und Miso, weil durch den Fermentationsprozess wird bakteriell diese Bindung bereits geöffnet und somit ist, wenn du Angst vor Sojaprodukten aufgrund ihrer Isoflavone hast, solltest du besonders viel Angst vor Tempeh haben.
Okay. Ja. Verstehe. Also gut gedacht, aber in der Praxis tatsächlich zeigt sich das dann nicht. Ja, wie gerade schon auch in den vorigen Punkten, Diversität scheint ein großes Thema zu sein. Ja, also kann man ja gerne auch mal gucken, was in den Produkten drin ist. Veganer Joghurt ist ja auch nicht gleich veganer Joghurt. Wir hatten noch zwei andere Produkte, die ich sowieso interessant fand. Das eine hast du angesprochen. ich meine, auch hier können wir wieder einen ganzen Podcast draus machen, aber das Thema Gluten, das ist ja etwas, was wirklich, ich glaube, da gab es mal ein Buch, was recht populär war, Weizenwampe, und spätestens danach ist es irgendwie total auch medial durch die Decke gegangen. Auch hier wieder, na klar, wenn ich eine IgE-Reaktion zeige, keine Frage. Wenn ich eine Zöliakie habe, keine Frage. Nun beschreiben mir aber auch relativ viele Leute, ich habe da eine Überempfindlichkeit gegenüber verschiedenen Weizenprodukten. Jetzt ist es ja hier, wir sprachen vorhin kurz von Antinährstoffen, Lektin, Phytinsäure, was da nicht alles gibt, aber vor allen Dingen auch langkettige Ballaststoffe, die da drin sind, Fructane beispielsweise, die in Teilen dann halt auch unverträglich sein können oder zumindest in größeren Mengen dann zu Problemen führen. Insbesondere Vollkornprodukte können ja aber durchaus gesund sein, und wir sprachen ja vorhin auch von dem Thema Proteinhaushalt. Ich finde, das ist was man manchmal unterschätzt, dass in den Kohlenhydratquellen, die wir haben, wenn wir jetzt beispielsweise mal Reis und Vollkornnudeln vergleichen, dass wir da ein Vielfaches der Proteinmenge in den Vollkornnudeln hätten, zusätzlich zu einem deutlich höheren Ballaststoffgehalt, der ja, wir sprachen vorhin von den Nachteilen von Ballaststoffen, aber bei den meisten Leuten doch in der westlichen Ernährung ja viel zu kurz kommt. Von daher, wahrscheinlich wirst du da auch wieder eine Meinung haben, nicht die eine Seite oder die andere, aber würde mich mal interessieren, wie du dieses Thema Gluten siehst, ob du das vielleicht kritischer siehst als ich, denn ich habe mich eine Zeit lang glutenfrei ernährt, bin da tatsächlich so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen und musste meine Meinung dann selbst auch wieder revidieren.
Mhm. Ich würde sagen, das Thema Gluten steht bei mir vor allem auf einer Wissensebene ziemlich genau auf dem Niveau von den Süßstoffen. Ich habe sehr viel dazu gelesen, kenne viele Publikationen dazu, bin aber viel zu wenig drin, um mir hier eine definitive Meinung zu bilden. Wie so oft, was man ziemlich sicher sagen kann, erneut, ich wiederhole mich, aber sowohl die Leute, die unreflektiert glutenhaltige Produkte per se verteufeln und sagen, jede Person wäre besser dran, wenn sie kein Gluten isst, ist vermutlich zu undifferenziert an die Sache rangegangen. Auf der anderen Seite die Leute, die sagen, ja, wenn du gerade Zöliakie hast, gibt es keinen Grund, warum du auf Gluten verzichten solltest, die scheinen mir da auch ein bisschen zu kurzsichtig zu sein. Es gibt dabei interessante Daten zu Autoimmunerkrankungen, auch abseits der Zöliakie, die positiv auf eine glutenfreie Ernährung ansprechen. Schon mal eine interessante Beobachtung, wo man sich überlegen muss, was sind denn die biochemischen Mechanismen dahinter und sind da vielleicht Mechanismen im Gange, die auch für gewisse Personengruppen ohne diese Autoimmunerkrankungen vielleicht trotzdem von Interesse sein sollten. Viele Themen, die du angesprochen hast.
Colitis ulcerosa oder wo sprichst du davon? Oder was,
ganze Reihe, also sowohl Schilddrüsen, Autoimmunerkrankungen, aber eben auch Colitis, also relativ diverses Hashimoto Bild von Autoimmunerkrankungen, genau, Hashimoto. Und ich weiß nicht, welche biochemischen Mechanismen dem zugrunde liegen. Ich weiß auch nicht und glaube auch nicht, dass die Forschergruppen im Detail mittlerweile wissen. Zumindest wussten sie es, als ich das letzte Mal vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so reingeguckt habe, noch nicht. Das ist eine interessante Beobachtung. Was man natürlich davon sehr stark trennen muss, ist das, was du auch angesprochen hast. Es gibt ja eine Vielzahl an Stoffen, die nicht Gluten sind und den Leuten Schwierigkeiten machen können. Und wenn man jetzt glutenfrei isst, kann es natürlich auch passieren, dass man zufällig eine Ernährungsweise hat, die dann auch sehr wenig von den sogenannten FODMAPs hat, zu dem das Fructan gehört, von dem du gerade gesprochen hast, diese fermentierbaren Oligodi- und Monosaccharide und Poliole, das sind also unverdauliche Kohlenhydrate, die tendenziell auch positive Einflüsse auf die Darmflora haben können, nicht müssen, und auf der anderen Seite aber leider eben bei einigen Menschen schwere Verdauungsbeschwerden auslösen. Auch hier ist es mehr, zeigt eine Unverträglichkeit auf die FODMAPs primär einfach eine Disbalance in der Darmflora, also der Weg zu sagen, ja, dann esse ich halt Low FODMAP für den Rest meines Lebens, ist nicht die richtige Herangehensweise, weil es auch eine wahnsinnig restriktive Ernährungsweise wäre und weil sie an der Ursache nichts ändert. Aber temporär werden viele Menschen, die vielleicht auch schon jahrelang Probleme haben mit ihrer Verdauung, einen richtigen Release finden, wenn sie plötzlich FODMAP-arm essen. Ist aus meiner Sicht auch einer der Gründe, warum Menschen bei einer Carnivore-Ernährung oft so fast schon unglaubwürdig gute Ergebnisse erzielen am Anfang. Ich würde nicht sagen, dass es in den meisten Fällen zu Beginn die Tatsache ist, dass du nur noch Fleisch isst, sondern es ist die Tatsache, dass du eine sehr starke Eliminationsdiät gemacht hast und eben sämtliche FODMAPs, und das ist eine große Gruppe, weg hast. Du hast sämtliche vermeintliche Antinährstoffe oder nennen wir es jetzt mal sekundäre Pflanzenstoffe, weil viele von diesen Stoffen, und das ist das Komplexe an ihnen, sei es jetzt die Lektine, sei es jetzt die Trypsin-Inhibitoren und weitere, haben ganz klar positive und negative Wirkungen, und das ist eine Frage der Dosis, aber auch eine Frage des Organismus, wie sie wirken. Und für manche überwiegt die positive, für manche die negative Wirkung, selbst bei vergleichbarer Dosis. Und wenn man aber das für den Moment einmal alles weglässt und sich quasi, wie das manche machen, nur noch von Rindfleisch und vielleicht Eiern ernähren, dann fällt natürlich das Allermeiste weg, auf das man reagieren hätte können. Und man sollte das aber nicht verwechseln mit einer Heilung, was dann oft gesagt wird. Das ist eben das Thema, dass es absolut keine Heilung ist, sondern es ist ein temporäres Aussetzen der Symptome. Und ich würde nicht sagen, dass das eine sinnvolle Art und Weise ist, das auf Dauer dann so in diesem extremen Fall weiterzumachen. Abseits dieser Themen, Thema Gluten, also es ist ja mal generell eine Frage auch, ist es wirklich, weil Weizenwampe macht ja den Case nicht unbedingt gegen Gluten, sondern gegen Weizen. Zumindest soweit ich mich erinnere, es ist jetzt schon sehr lange her, dass ich es gelesen habe. Der Titel würde es aber auch suggerieren, weil es natürlich, also Gluten ist ja ein Protein und auch hier mag es unterschiedliche Arten geben. Und eventuell, und das ist mit dem großen eventuell, weil der Autor empfiehlt natürlich sehr viel an Beweiskraft. Er stellt einige nicht uninteressante Hypothesen auf und schürt halt auf Basis dessen vielleicht ein bisschen zu viel Panik, aber einige Überlegungen sind gar nicht so dumm, zu sagen, hat es vielleicht, weil wir haben ja sehr viel als Menschen gemacht und dann einmal geguckt, was passiert. So haben wir eigentlich alle unsere Lebensmittel produziert. Wir haben die ertragsreicheren Sorten miteinander gekreuzt, damit wir möglichst viel Ertrag haben. Wir haben bei den Tieren jene miteinander gekreuzt, die eine bessere Milchleistung oder eine bessere Legeleistung hatten und beginnen erst jetzt nach und nach zu analysieren, was für Auswirkungen diese selektive Züchtung bei Pflanzen und bei Tieren eigentlich hatte und merken zum Beispiel, dass sowohl bei den ertragreicheren Pflanzen als auch bei den ertragreicheren Tieren die Mikronährstoffdichte total auf der Strecke geblieben ist, dass man quasi zwar eine vergleichbare Menge an Mikronährstoffen pro Baum oder pro Strauch oder pro Tier hat, dass sich aber, wenn eben die Kuh anstatt 1000 Liter 8000 gibt oder das Huhn anstatt 100 Eier 300 legt oder der Apfelbaum die doppelte Menge an Äpfeln trägt oder das Weizenkorn doppelt so schnell wächst und doppelt so ertragreich ist, also die Weizenpflanze, nicht das Korn, dass das einerseits auf die Nährwerte gehen kann, dass einfach die Mikronährstoffdichte deutlich geringer ist, das beschreibt der sogenannte Dilution-Effekt und auf der anderen Seite eventuell durch diese Kreuzungen auch Verbindungen in den Lebensmitteln entstanden sind, die wir noch gar nicht genau verstehen. Und das Problem aus meiner Sicht ist, dass das ein total nachvollziehbares, also es ist eine total nachvollziehbare Sorge, die man davor haben kann. Sie wird aber halt nicht auf eine sinnvolle Art diskutiert, sondern die Befürworter dieses Risikopotenzials sprechen halt darüber so, als wenn es ganz klar wäre, dass es ein Problem ist und verbreiten halt eine wahnsinnig große Panik darüber. Und auf der anderen Seite versuchen dann aber andere vermeintlich gemäßigte Autoritäten quasi die Diskussion im Keim zu ersticken, weil sie Sorge haben, dass quasi sonst zu viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommt, weil es ist natürlich sehr disruptiv, wenn wir anfangen, unsere Grundnahrungsmittel so sehr zu hinterfragen. Aber ich glaube, sinnvoll wäre es dann, ein ergebnisoffenen, logischen und von einfach rationalen Argumenten geprägten Austausch zu führen, weil in vielen, also einige Dinge, die sich vermeintlich absurd angehört haben, haben sich im Laufe der Zeit als wahr herausgestellt, andere wiederum nicht, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass wir den Meinungspluralismus in jeglicher Debatte, politisch definitiv, ernährungsphysiologisch aber auch definitiv, in anderen Bereichen bin ich zu wenig dabei, den Meinungspluralismus unterbinden und das ist nie eine gute Idee für die Gesellschaft.
Total, total. Finde ich interessant, wie das Thema immer nochmal auf eine Ebene höher kommt, aber genauso muss man es ja diskutieren, ne? Dann halt nicht zu sagen schwarz oder weiß und dann halt auch zu gucken, hey, lass uns wertoffen an so ein Thema rangehen, ohne da eine vorgefestigte Meinung zu haben. Und ich glaube, du hast ganz am Anfang des Podcasts auch erwähnt, du hast häufig auch deine Meinung geändert. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, da meinungsoffen zu bleiben und ja, in manchen Unternehmensstrukturen ist es halt auch nicht so ganz einfach, ne? Also ich hatte neulich mal über das Thema Longevity diskutiert aus einer anderen Perspektive. Da ging es um Resveratrol. Ne? Der David Sinclair, der hat dann halt aber irgendwie, glaube ich, eine Beteiligung gehabt an einer Firma, die Resveratrol verkauft hat. Und es ist halt natürlich scheiße, wenn ich mein ganzes Geld in eine Resveratrol-Firma investiere und die Ergebnisse nur bei ihm irgendwie in Häfen nachgewiesen konnten und dann halt nach nie wieder. Dann habe ich natürlich einen gewissen Interessenskonflikt und auch einen gewissen Konflikt meinem eigenen Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern, vielleicht auch meiner Familie, ne? Also es ist vielleicht, wenn hier jemand zuhört, der plant, ein Unternehmen zu gründen, immer ganz sinnvoll, das vielleicht nicht auf eine absolute Säule zu stellen. Sehr interessant. Lass uns auch in Anbetracht der Zeit nochmal auf das letzte Nahrungsmittel eingehen. Und ich hatte eigentlich noch so viele schöne, interessante weitere Fragen, aber du bist ja mit auf der Welt. Vielleicht ist das ja nochmal, sind da noch ein paar Fragen für den nächsten Podcast drin. Aber lass uns nochmal das Thema Milch diskutieren. Ist gerade auch wieder etwas, was größer wird im Kontext von Rohmilch. Könnte ein Problem sein, weil Bakterien drin sind. Andere sagen, okay, ist aber von der Nährstoffdichte was Interessantes. Dann gibt es halt die veganen Alternativen. Auch hier gibt es ja solche und solche. Ne? Also ich bin immer jemand, der einfach ein Freund davon ist, mal so eine Produktpackung umzudrehen und mal zu gucken, was ist da überhaupt erstmal drin. Und dann im Zweiten kann man natürlich auch, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung von hat, auch einfach mal die Makronährstoffe zumindest sich zu Gemüte führen. Finde ich immer ganz interessant, wenn dann vegan draufsteht und das irgendwie vom Branding super gesund aussieht, und dann sieht man halt, okay, da ist dann irgendwie 6 Gramm Zucker zugesetzt und ist mit irgendwelchen Stabilisatoren halt vollgepumpt und am Ende hat man halt irgendwie so einen ganz, ganz kleinen Proteinanteil und sagt dann, okay, das ist aber definitiv gesünder als jetzt eine konventionelle Milch beispielsweise, weil halt das ganze Ding ja vegan gelabelt ist. Gut, jetzt habe ich schon ein bisschen was vorgegeben, aber mich würde einfach mal deine Meinung zum Thema Milch auch im Vergleich zu Rohmilch interessieren und dann vielleicht auch zu den veganen Varianten.
Milch und Milchprodukte über die Bank hinweg sind aus meiner Sicht im Schnitt nicht positiv. Also wenn man sich die ganzen Daten dazu anguckt, scheint es im Schnitt eine ernährungsphysiologisch kluge Entscheidung zu sein, Milchprodukte zu konsumieren. Auch hier gibt es natürlich große Qualitätsunterschiede. Das heißt auch nicht, dass jede Person das machen muss, aber es gibt ja, wie du sagst, von Leuten, die sagen, ja, Milch macht Krebs und es ist total ungesund und man ist gesünder, wenn man Milch weglässt. Und klar, wenn du eine Laktoseintoleranz hast, dann ist es besser für dein Verdauungssystem, du zum Beispiel, ja, und viele andere. Man kann aber einfach auch laktosefreie Milchprodukte zum Beispiel zu sich nehmen, dann würde das auch gehen. Aber grundsätzlich sehe ich Milchprodukte als nett positiv, leider nicht für die Kuh in vielen Fällen. Da ist es ein definitives nett negativ für ihr Wohlbefinden. Und gerade in Süddeutschland ist noch wahnsinnig viel Anbindehaltung verbreitet, was eine katastrophale Form der Tierhaltung ist. Das heißt, ich wäre definitiv dafür, dass wir uns ganz genau angucken, woher die Milch kommt, die wir trinken, aber die Milch nicht auf einer prinzipiellen Ebene verteufeln. Und wenn man sich auch da gerade, ich habe vor ein paar Tagen erst ein Video zum Thema Hafermilch gemacht, so ein kurzes Reel, wo dann auch am Ende die Frage aufkommt, erstens einmal klar, ob du in deinen Kaffee jetzt ein bisschen Kuhmilch oder ein bisschen Hafermilch reingibst oder Sojamilch, ist völlig wurscht, weil die Menge ist einfach klein. Aber so im Schnitt, wenn wir uns die Nährstoffdichte von Milch und allen pflanzlichen Milchalternativen angucken, ist es ganz klar, dass keine einzige pflanzliche Milchalternative ansatzweise nährstoffäquivalent mit einer Kuhmilch ist, beziehungsweise kein veganer Käse ansatzweise nährstoffäquivalent mit dem klassischen Kuh-, Schaf-, Ziegenkäse oder ähnlichen wäre. Das vorweggenommen, wenn man sich für pflanzliche Alternativen entscheidet, ist es definitiv wichtig, dass die mit Kalzium angereichert sind, damit sie zumindest eine wichtige Säule, die die Milch erfüllt, nämlich die Kalziumversorgung sicherzustellen, erfüllt. Das heißt, dass die pflanzliche Milch auch so ungefähr 120 Milligramm Kalzium pro 100 Milliliter hat. Das hat sie aber nur, wenn man es zusetzt, weil das bisschen Reis oder das bisschen Soja oder das bisschen Hafer, was da drin ist, ist nicht so reich an Kalzium. Das zum einen. Zum anderen würde ich tendenziell, also wie gesagt, wenn du im Kaffee lieber Hafermilch trinkst anstatt Sojamilch oder Erbsenmilch, dann mach das. Völlig wurscht. Hauptsache schmeckt dein Kaffee, das ist ein Genussmittel. Aber so im Großen und Ganzen, aus ernährungsphysiologischer Sicht, möchte man natürlich eher eine hülsenfruchtbasierte Milch haben. Erbse oder Soja wäre dann ein Beispiel, weil sie halt Faktor 10 an Protein haben. Ob ich jetzt neben dem Kalzium noch andere Nährstoffe angereichert haben möchte oder nicht, ich würde sagen, auf Bevölkerungsebene ist es eher sinnvoll, das zu tun. Für mich jetzt und auch für die meisten Leute, glaube ich, die meinen Ernährungsempfehlungen folgen, ist das nicht notwendig, weil sie ja eh über eine Multinährstoffbasisversorgung optimal mit den Mikronährstoffen, die dazugesetzt werden, versorgt sind. Und entsprechend wird das jetzt auch nicht schaden, aber es wäre nicht notwendig. Problematisch ist, dass jegliche Anreicherung von Pflanzendrinks im Moment noch sehr oberflächlich ist. Das heißt, das ersetzt halt so ein paar weitläufig bekannte Dinge wie B12, manchmal B2, manchmal ein bisschen Vitamin D und eben ein bisschen Calcium. Manchmal vielleicht auch noch ein, zwei Stoffe, aber quasi man betrachtet Milch auch erneut auf einer sehr oberflächlichen Betrachtungsweise und schaut, okay, was sind die bekanntesten Mikronährstoffe, was sind die Makronährstoffe, das versuchen wir halbwegs ident zu halten und glauben, dass wir damit dann einen 1:1 Ersatz hätten und das haben wir eben nicht. Und ja, ansonsten, ich meine, Pflanzenmilch, also wenn du jetzt gerade einen Liter jeden Tag davon trinkst, ist es einfach ein relativ kleiner Teil deiner Ernährung. Ich würde sagen, das Thema Milchprodukte und Milchproduktalternativen ist ein bisschen ein größeres Problem, weil die wenigsten Leute trinken auch wirklich viel Milch. Also klar, Leute, die Shakes trinken, vielleicht trinken das mit Milch, ein bisschen was in Kaffee, aber ansonsten so dieses Glas Milch geben sich jetzt zumindest im Durchschnitt in Deutschland, Österreich nicht so viele Leute. Aber Milchprodukte sind natürlich sehr beliebt und wenn man jetzt plötzlich seinen Mozzarella, seinen Feta, seinen Schnittkäse, seinen Frischkäseaufstrich, seinen Parmesan, was Leute auch immer essen, seinen Quark, seinen Skier, seinen you name it, das alles plötzlich nicht mehr isst und durch vermeintliche pflanzliche Alternativen ersetzt oder es komplett weglässt und halt was anderes isst, da gehen natürlich schon viele Nährstoffe damit verloren. Und daher, wenn man keine Milchprodukte konsumiert und ansonsten aber mischköstlich isst, also Eier hat, Fleisch hat, Fisch hat etc. und auf eine gute Kalziumversorgung achtet, sehe das Fehlen von Milch jetzt nicht als wirkliches Thema. Wenn man sich aber wirklich konsequent rein pflanzlich ernährt, ist Milch halt eine von mehreren Lebensmittelgruppen, die man weglässt, die man durch eine deutlich breitere Supplementierung, als es die meisten Menschen pflegen, zumindest zu Teilen kompensieren sollte. Ganz kompensieren kann man es nicht.
Okay. Das ist eine interessante Aussage und insgesamt war das ein unglaublich interessanter Podcast mit dir. Man merkt einfach, wie viel Expertise da drin steckt und vor allen Dingen auch, das schätze ich an dir, wie diplomatisch du diese Themen angehst, also da nicht dogmatisch ja oder nein, sondern das tatsächlich auch für den Hörer und die Hörerin einfach auch nochmal aufgeschlüsselt hat, sodass jeder für sich dann auch selbst entscheiden kann. Süßstoffe ja, nein, Gluten ja, nein, Milch ja, nein, Soja ja, nein, Bio oder nicht Bio ja, nein, vegan oder nicht vegan ja oder auch nein.
Bio haben wir gar nicht gesprochen, oder? Oder haben wir was vergessen?
Stimmt, das wollte ich noch. Das haben wir tatsächlich nur einmal angeschnitten. Das okay. Wäre eigentlich ein guter Cliffhanger, um das vielleicht nochmal in einem anderen Podcast, wenn du nochmal Lust hast, zu uns zu kommen, nochmal zu besprechen. Weil das stand tatsächlich noch auf meiner großen Liste zusammen mit Omega-6-Fettsäuren, so ein paar Zutaten, die du quasi mit empfehlen würdest, vielleicht so ein paar Superfoods. Aber ich finde es ja gut, dass wir manche Fragen halt einfach auch nochmal ein bisschen gezielter besprochen haben. Eine einzige letzte Nerdfrage muss ich dir aber auch noch stellen. Und zwar habe ich vor einer relativ langen Zeit mal eine Studie gelesen, ich glaube, die kam auch aus dem Jahr 2001, zum Thema Allicin. Das ist ja ein Bestandteil von Knoblauch. Und der wurde tatsächlich in einer Humanstudie mit, ich habe es mir aufgeschrieben, 146 Teilnehmern 12 Wochen getestet. Man muss so ein bisschen sagen, da war ein bisschen Bias drin, weil der Initiator der Studie tatsächlich ein, ich glaube, britisches Unternehmen war, die tatsächlich Allicin-Kapseln verkauft haben. Aber die Ergebnisse waren wirklich, ich weiß nicht, wie gut die Studie gemacht war, aber ich glaube, die war zumindest randomisiert und doppelblind Placebo kontrolliert. Also war eigentlich schon ein ganz, ganz guter Standard, dass die Erkältungssymptome von den Probanden, und daraufhin wurde es getestet, sowohl signifikant weniger waren, als auch die Zeit, wenn eine Erkältung vorhanden war, ich glaube von 5 Tage auf 1,2 Tage oder sowas reduziert wurde. Also eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Ich habe es aber nach dieser 2001er Studie tatsächlich nicht mehr gefunden, dass es nochmal gemacht wurde oder nochmal untersucht wurde. Ungeachtet dessen hat aber Knoblauch ja doch relativ viele positive Effekte oder kann auch positive Effekte haben auf den Körper. Und dann kam irgendwann mir ein Reel von dir vor die Augen und da hast du nochmal was erzählt, dass gerade Leute, die Knoblauch nicht so gut vertragen, und da gehöre ich auch mit zu, es auch eine fermentierte Knoblauch-Alternative gibt, die ich seit geraumer Zeit mit in meinen Salat schnippel, weil ich die einfach so herzhaft und köstlich finde und ich die tatsächlich auch ganz gut vertrage. Aus dieser langen Frage lassen sich 2 Fragen ableiten. Erstens, kennst du tatsächlich, abgesehen von dieser Studie, noch weitere Hinweise darauf, dass Knoblauch sich positiv auf Erkältungssymptome auswirken kann? Und zweitens, wäre das dann auch replizierbar mit einem fermentierten Knoblauch, also diesem schwarzen, doch süßlich und leckeren Knoblauch?
Ja, es gibt, wenn sich jemand mehr in das Thema Knoblauch und schwarzer Knoblauch einlesen möchte, von Dr. Kubasik-Hausmann, eine kostenfreie PDF-Publikation in Deutsch, wo sie über, keine Ahnung, 30 Seiten oder so sehr ausführlich über Knoblauch schreibt, unter anderem auch nach meinem Wissen die Publikation bespricht, die du auch angesprochen hast, die mir jetzt nicht unplausibel erscheint, die aber, glaube ich, eben auch vielleicht noch zu selten reproduziert wurde, um da jetzt klare Aussagen zu treffen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Herausstreichen von vermeintlichen Interessenkonflikten, einfach weil die meisten Menschen nicht wissen, wie man das einfach einordnen muss, weil ja, es hat ja einen Grund, warum Interessenkonflikte angegeben werden, weil im Durchschnitt man eine gewisse Tendenz zu einer vielleicht teilweise etwas gefärbten Studienauslegung hat, oder nicht einmal das eigentlich, sondern weil die Ergebnisse sind die Ergebnisse, aber die, wenn man sich den Abstract, die Conclusion anguckt und generell so ein bisschen den allgemeinen Wortlaut, dann neigen industriefinanzierte Studien nicht immer, aber manchmal zu einem etwas zu positiven Bild. Aber wirklich jetzt, also wenn die Daten einfach schlecht erhoben wurden, dann sieht man das ja anhand der Methodik. Aber wenn die sauber erhoben wurden, ist es eigentlich relativ wurscht, wer das in Auftrag gegeben hat und wer jetzt dafür bezahlt hat. Wenn es ein seriöses Team an Wissenschaftlern ist, die entsprechend saubere Wissenschaft betreiben. Man darf auch nicht vergessen, wer soll es denn sonst bezahlen? Also wir haben jetzt nicht so viel öffentliche Gelder für Forschung, dass man sagt, ey cool, wir nehmen Steuergelder und erforschen jetzt alles Mögliche, sondern niemand wird über Allicin so viel Forschung betreiben, wenn nicht jemand mit Allicin Geld verdient. Und das liegt leider, das ist ein Problem, liegt in der Natur der Sache. Wir könnten das ändern, aber dann müssten halt alle Leute, die da quengeln, halt mehr Geld von ihren Steuergeldern dafür abdrücken oder an Organisationen spenden oder irgendwas.
Das kann man ein Problem stellen.
Ja, weißt du, also es ist auch hier, wer betreibt die Forschung zur veganen Ernährung? Überwiegend Menschen, die sich vegan ernähren, und ist die im Schnitt zu pro vegan? Ja, definitiv. Wer betreibt den Großteil der Forschung zu eben Nährstoff XY? Sehr oft eben Unternehmen bzw. Wissenschaftler, die da sehr tief drinstecken. Und ich glaube auch gar nicht, dass die alle per se der Meinung sind, dass jetzt irgendwie die Leute bescheißen, sondern man ist irgendwann einmal einfach betriebsblind, wenn man zu sehr in einem Thema drin ist, glaube ich. Deswegen ist es vielleicht auch sinnvoll, auch hier vielleicht unterschiedliche Forschungsgebiete zu haben und auf mehreren Beinen zu stehen. Aber zu deiner eigentlichen Frage. Also, Allicin ist ein Bestandteil, der ja eigentlich gar nicht im Knoblauch selbst drin ist, sondern im Knoblauch gebildet wird, wenn die Zellstrukturen zerstört werden und das im Knoblauch enthaltene Allein mit einem Enzym namens Alinase in Kontakt kommt, und das wiederum führt dann zu einer enzymatischen Reaktion, die Allicin bildet. Das heißt, wenn du ein Knoblauch misst, quasi einen rohen Knoblauch misst, wenn der intakt ist, wirst du da relativ wenig Allicin drin finden. Sobald du anfängst, den zu kauen und das wieder ausspucken würdest, dann würdest du Allicin finden, beziehungsweise wenn du es dann halt schluckst, natürlich wird das auch dann in deinen, vom Magen in den Darm und dann ein Teil davon auch in die Blutbahn gelangen. Und hat schwarzer Knoblauch auch Allicin? Nein, aber die positiven Effekte von Knoblauch beruhen. Also Knoblauch hat, wenn jemand mehr dazu wissen möchte, ich habe natürlich auch zum Thema Knoblauch ein ganzes Video gemacht, hat ungefähr so 20 schwefelhaltige Verbindungen, die gesundheitlich relevant sind. Und Allicin ist eine davon, sicherlich eine wichtige, aber definitiv nicht die einzige. Und von daher bin ich generell auch eher ein Freund davon, Knoblauch anstatt Allicinpräparate zu nehmen, weil die restlichen 19 der schwefelhaltigen Verbindungen und potenziell wahrscheinlich noch weitere, die wir einfach noch nicht entschlüsselt haben, tendenziell eine synergetische und positive Wirkung haben und es günstiger ist und halt auch, wenn es schwarzer Knoblauch ist, leckerer. Was wir aber sehen bei der Fermentation, wird tatsächlich Allicin abgebaut. Es wird aber dafür der Gehalt an, ich glaube es ist S-Allylcystein, SAC, erhöht sich drastisch, und S-Allylcystein hat in den bisherigen Daten eine vergleichbare Wirkung mit Allicin gezeigt, mit dem großen Vorteil, dass es ein größeres therapeutisches Fenster hat. Das heißt, man kann mehr schwarzen Knoblauch als frischen Knoblauch essen oder Allicinpräparate, weil das SAC erst bei deutlich höheren Dosen Nebenwirkungen verursacht, die man im Knoblauch oder im Allicin Präparat schon hat, was jetzt Verdauungsbeschwerden angeht, Übelkeit etc. Das kann man relativ schnell einmal mit Knoblauch oder mit Allicinpräparaten erreichen. Und daher ist aus meiner Sicht klar, was man sagen muss, schwarzer Knoblauch ist viel teurer, vor allem hochwertiger Knoblauch, der fermentiert wurde, weil man das Ding tut 90 Tage fermentieren und reifen. Das heißt, das ist einfach, man muss den Knoblauch ernten, und anstatt dass man ihn verpackt und verkauft, hat man noch 3 Monate lang quasi Arbeit mit ihm und muss wirklich sehr genau aufpassen, dass es unter streng geregelten Luftfeuchtigkeitsbedingungen fermentiert, und es kann immer wieder was schief gehen. Man hat dann quasi Ausfall. Also es hat schon einen Grund, warum der so teuer ist, wie er ist. Manche sind ein bisschen günstiger, manche ein bisschen teurer, aber dass es ein Vielfaches von normalen Knoblauch kostet, liegt da in der Natur der Sache. Aber er bringt halt so viele Vorteile. Nummer eins, du hast es schon gemerkt, er schmeckt ziemlich lecker. Die meisten Leute finden schwarzen Knoblauch sehr lecker. Der zweite Vorteil ist, dadurch, dass das Allicin abgebaut wird und auch andere schwefelhaltige Verbindungen, die Körpergeruch und Mundgeruch verursachen, hat man quasi keinen Mund- und Körpergeruch nach dem Verzehr von schwarzem Knoblauch. Er ist deutlich besser verträglich, weil neben der Tatsache, dass gewisse schwefelhaltige Verbindungen, die in höherer Menge problematisch sein können, abgebaut werden, werden auch unter anderem Fructane abgebaut und andere FODMAPs, die bei zumindest sensiblen Individuen zu gastrointestinalen Problemen führen können. Und was darüber hinaus passiert ist, der Gehalt an Antioxidantien, also an antioxidativ wirkenden sekundären Pflanzenstoffen, nimmt während der Fermentation zu. Und somit ist es einfach definitiv, Knoblauch ist ein gutes Lebensmittel, aber halt mit einer relativ hohen Quote an Personen, die nicht gut vertragen. Er ist nicht sehr sozialverträglich auf Dauer und daher würde ich mir wünschen, weil wenn man das Ganze natürlich, es ist immer Economy of Scale, würde man die schwarze Knoblauchproduktion entsprechend skalieren. Wenn mehr Leute das essen würden, könnte man es in viel größere Mengen produzieren, in größere Mengen transportieren, die Logistikkosten würden runtergehen und schon könnte man den wahrscheinlich um ein Drittel günstiger verkaufen. Und der Hersteller würde aber noch die gleiche Marge haben. Er könnte nur etwas effizienter arbeiten. Daher finde ich super Lebensmittel, esse ich selber. Wir sind gerade dabei zu schließen, aber wir hatten ja auch einen Online-Hofladen, wo wir den ebenfalls auch verkauft haben, weil ich ihn einfach als ein großartiges Lebensmittel empfinde. Wir haben ab nächster Woche auch ein neues Startup namens Hopkins, das auch eine Functional Food-Linie haben wird, wo es jetzt am Anfang keinen schwarzen Knoblauch geben wird, aber langfristig tendenziell wahrscheinlich schon, weil es einer meiner Lieblingslebensmittel ist und das einfach nicht sehr gut im Einzelhandel vorhanden ist. Und genau. Basically, also in dem Video sieht man es, schwarzer Knoblauch generell und schwarzer Knoblauch speziell ist super. Kann man alle Ergebnisse von klassischem Knoblauch auf schwarzen Knoblauch übertragen? Ich würde aller Wahrscheinlichkeit nach nicht alle uneingeschränkt, aber die meisten vermutlich schon, weil die ganzen allicinabhängigen Wirkungen, die neben den anderen schwefelhaltigen Substanzen vermutlich einfach das der Grund ist, warum der Knoblauch wirkt, wie er wirkt, beim schwarzen Knoblauch über die S-Allylcystein-Schiene wirkt, auch wenn weniger Allicin enthalten ist.
Okay, sehr interessant. Auf jeden Fall müssen wir nochmal dann dein neues Startup mit verlinken und das machen wir auch auf jeden Fall zusammen mit allen anderen und weiteren Links. Nico, das war super, super aufschlussreich. Total vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um vor allen Dingen ein bisschen mehr aufzuklären und auch schön, dass wir dann auch eine Metaebene gefunden haben, wo wir dann auch vielleicht nochmal den einen oder anderen zum Denken anregen, weil ich glaube, das ist immer was Gutes, wenn man aus so einem Podcast jetzt nicht rausgeht und sagt, ach, nächster Podcast, sondern wenn man sich vielleicht im Nachgang nochmal Gedanken macht und manche Themen auch nochmal nachwirken. Vielen lieben Dank, Nico.
Darf ich noch eine Sache einbringen? Weil ich bin drauf gekommen, wir haben ein Thema noch nicht angesprochen. Du hast beim Thema Milch, hast du mir eine Frage gestellt, die ich übergangen habe, weil ich sie vergessen habe. Rohmilch.
Rohmilch, stimmt. Siehst du, das habe ich selbst als Interviewer vergessen. Mea culpa. Aber da kriegst du natürlich.
Genau. Paar Worte. Gibt ja jetzt nicht so unendlich viel Forschung, dass man da jetzt ganz klare Aussagen treffen kann. Was man ganz klar sagen kann, ist, selbstverständlich ist aus einer lebensmittelgesundheitlichen Blickrichtung, und das ist ja die Blickrichtung, die der Einzelhandel und auch die Politik und die meisten darauf haben, ist es natürlich Wahnsinn, Rohmilch zu konsumieren, weil es die Gefahr einer potenziellen Kontamination natürlich so viel höher ist, beziehungsweise wenn halt eine pasteurisierte und dann ultrahoch erhitzte Milch, selbst wenn da irgendwelche Probleme drin waren, ist das damit natürlich auch Geschichte. Von daher verstehe ich die Skepsis gegenüber Rohmilch und würde auch niemals, wirklich niemals, irgendeine Rohmilch trinken, die mir jetzt irgendwer anbietet oder würde jetzt irgendwie, wenn ich jetzt ins Restaurant gehe und keine Ahnung habe, was für Lieferanten die haben und die bieten mir irgendwas mit Rohmilch an, würde ich das auf jeden Fall die Finger davon lassen. Genauso wie auch die Finger lassen würde von Carpaccio, von einem Beef Tartar oder von einem rohen Eigelb oder von allen anderen rohen oder auch ich würde niemals Sushi essen bei irgendeinem asiatischen Restaurant um die Ecke, wo ich nicht weiß, woher der Fisch kommt. Also ich sehe die Gefahr von Sushi deutlich größer als von Rohmilch. Erstens einmal mengenmäßig, weil viel mehr Leute Sushi essen, als sie Rohmilch konsumieren und weil es auch von der Vielzahl an Dingen, die schiefgehen können, auch noch ein bisschen höher ist. Aber ohne zu weit abzuschleifen, also ja, natürlich, wenn die Hygienevorrichtungen nicht gut getroffen wurden, kann Rohmilch ein total gefährliches Lebensmittel sein. Und das gab es sowohl bei Rohmilch als auch bei gewissen Rohmilchkäsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder Fälle von schweren Erkrankungen und teilweise von Leuten, die immunsuppressiv waren, von Todesfällen oder kleinen Kindern. Also ich wäre selbst bei der besten Quelle von einer Rohmilch, die ich jetzt trinken würde, wäre ich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen vorsichtig, das meinem Kind zu geben, was schade ist, weil aus ernährungsphysiologischer Sicht wäre das eine super Sache. Von daher, also ich glaube, beziehungsweise was würde ich machen? Ich würde einfach regelmäßig Proben von dem Betrieb ins Labor schicken, bevor ich es meinem Kind gebe. Und wenn ich sehe, das ist jetzt irgendwie 10-mal in Folge gut rausgekommen, dann würde ich es wahrscheinlich beim 11-mal auch meinem Kind geben. Aber ich würde eben sehr davon abraten, diesem Rohmilch-Hype zu folgen und zu sagen, ja, das ist alles nur, weißt du, der Narrativ von vielen dieser Leute ist ja, ja, die da oben wollen nicht, dass du gesund bist und deswegen reden sie dir Rohmilch aus. Nee, die da oben haben halt keinen Bock, dass noch mehr Geld ins Gesundheitswesen gehen muss, weil irgendwelche Trotteln halt Rohmilch aus schlechter Qualität trinken. Und darüber hinaus haben halt die da oben relativ wenig Ahnung über die ernährungsphysiologischen Unterschiede zwischen Rohmilch und pasteurisierter oder hocherhitzter, sterilisierter Milch. Und auch die meisten Ernährungsfachkräfte, weil wenn du jetzt einfach nur guckst, okay, was passiert mit den paar Vitaminen, die man in der Milch kennt und mit den anderen Nährstoffverbindungen durch das Erhitzen, wie viel von den Vitaminen gehen verloren, beziehungsweise wie viel von diesen Vitaminen brauche ich jetzt unbedingt über die Milch, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel eine gute B2-Versorgung über die Milch habe, dann wird da sicherlich durch das Erhitzen ein Teil des B2s verloren gehen. Nun ist B2 aber ein relativ hitzestabiles Vitamin, plus ich habe auch noch andere Vitamin-B2-Quellen in meiner Ernährung. Das heißt, wenn man jetzt wirklich nur so sehr oberflächlich auf das Produkt guckt, gibt es aus meiner Sicht auch keinen Grund, Rohmilch zu konsumieren. Weil eben die Vitamine, die wir kennen, die Nährstoffe, die wir untersucht haben, verändern sich zum einen einmal zum Teil, aber nicht so schwerwiegend, dass das jetzt für mich ein Grund wäre, dieses Restrisiko der Rohmilch auf mich zu nehmen. Und zum anderen haben wir ja auch in der Ernährung dann andere Quellen für zum Beispiel B2 oder andere Vitamine oder B12 und ähnliches. Warum ich sie, wenn ich sie aus muttergebundener Haltung bekomme, in hoher Qualität, regional, was sehr selten der Fall ist, trinke sie, ansonsten trinke sie nicht, selbstverständlich. Warum ich sie aber wann immer die Möglichkeit habe, trinke, ist folgende Überlegung. Das ist mehr eine Überlegung. Wir gehen schon wieder auf die Metaebene, weil es eins von Dutzenden hochspannenden, aber untererforschten Gebieten ist. Folgendes, wir haben schon, und das ist jetzt auch schon wieder 70, 80 Jahre her, ich glaube sogar angefangen in den 20er, 30ern, also noch länger her, hat man Experimente mit Katzen gemacht. Du denkst jetzt, what the fuck, warum kommen wir von Rohmilch auf Katzen? Du wirst das sofort merken, warum. Man hat den Katzen entweder rohes Fleisch und rohe Milch oder pasteurisierte Milch oder rohes Fleisch oder rohe Milch oder pasteurisierte Milch und erhitztes Fleisch gegeben. Grundsätzlich hat man sie ja so artgemäß ernährt. Eine Katze ist grundsätzlich ein Hyperkarnivor, das heißt, die wollen wir nicht mit Getreide ernähren. Das heißt, Fleisch ist grundsätzlich einmal ihre Nahrung. Und interessanterweise hat man aber gesehen, und das war in der ersten Generation noch weniger stark ausgeprägt als in der zweiten, dritten, vierten, bis dann, ich glaube, es war die vierte Generation, die das Erwachsenenalter gar nicht mehr erreicht hat, weil sie davor gestorben ist. Und man ab dem Moment gemerkt hat, anscheinend geht beim Kochen doch was verloren, was vielleicht wichtig für die Katze ist. Viele Rohköstler nehmen das jetzt als Basis und sagen, ja, siehst du, da ist jetzt beim Kochen was auch immer passiert. Also das wird dann sehr schnell in die Schwurbelecke abgezogen. Dabei ist das eine total interessante Beobachtung gewesen. Und aus dieser Beobachtung heraus hat sich dann in den Folgejahrzehnten herausgestellt, dass im Fleisch, also vermutlich war eher das Fleisch erhitzend das Problem bei der Katze jetzt als die Milch. Beim Fleisch weiß man mittlerweile, dass eine sehr interessante Aminosulfonsäure namens Taurin im Fleisch relativ hoch konzentriert ist. Und Taurin ist ziemlich hitzelabil. Und Menschen können Taurin in einer gewissen Menge synthetisieren, manche besser, manche schlechter. In Phasen des erhöhten Bedarfs reicht das vermutlich nicht aus. Katzen können das aber definitiv quasi gar nicht. Die sind Hyperkarnivore, die sind darauf angewiesen, Fleisch oder andere tierische Lebensmittel mit Taurin zu essen. Wenn man eben dann das Fleisch und die Milch erhitzt hat und Taurin zugegeben hat, hat das für die Katzen dann gut funktioniert und sie haben sich gut entwickelt. So, was hat das jetzt mit Rohmilch zu tun? Das ist auch ein Grund, warum ich beispielsweise zwei meiner Eigelbe roh in meinen Shake gebe und das Eiweiß wiederum koche, weil im Eiweiß ist ein Stoff namens Avidin drin, der wiederum die Biotinversorgung hemmen kann. Von daher nehme ich nur mein Eigelb. Aber ich versuche eben vor allem gewisse Tierprodukte, aber auch gewisse Pflanzen bewusst roh zu essen und bin natürlich dann besonders vorsichtig, aus welcher Quelle sie stammen, weil es natürlich von der Lebensmittelhygiene dann besonders drastisch ist. Und worauf ich hinaus möchte ist, aus dieser Katzenstudie wissen wir zumindest eine interessante Sache. Unterschiedliche Organismen haben unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse. Das ist immer schon eine interessante Sache. Das heißt, Studie mit einer Katze ist nicht automatisch auf Menschen übertragbar und umgekehrt. Das war ja in den 20er, 30er Jahren auch nicht allen so klar. Und der zweite Teil ist, wir haben viel mehr Nährstoffe in Lebensmitteln, auf die wir noch immer nicht gucken, Status quo heute selbst, die als sogenannte UGFs betitelt werden, Unidentified Growth Factors, wo wir zwar wissen, dass sie in unterschiedlichen Lebensmitteln stecken, wir aber noch immer nicht aufgrund von mangelnder Forschung, weil es auch hier kein Supplement-Unternehmen gibt, die das erforschen lassen würde und auch der Staat hier keine Förderungen mehr bereitstellt. In den 50er, 60er, 70ern, noch hin in die 80er, war die Forschung sehr aktiv zu diesem Thema, ist dann in den 90ern sehr eingeschlafen. Wir wissen über die Speziesgrenze hinweg, dass sämtliche Omnivore von Geflügel über Säugetiere ein besseres Wachstum, habe ich glaube ich einmal erzählt, oder? Besseres Wachstum, bessere Fertilität und insgesamt eine bessere Gesundheit haben, wenn sie zu ihrer vermeintlich optimalen Ernährung, die sie meisten Tiernahrungsmittel sind der pflanzliche Herkunft, die werden dann angereichert mit Aminosäuren, Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. Und eigentlich müsste das ja alles abdecken, wenn wir zusätzlich in diesen Experimenten noch Leberpulver, Knochenpulver, Insektenproteine oder gewisse andere Lebensmittel beigegeben haben, hat die Gruppe immer besser abgeschnitten, über die Speziesgrenze hinaus. Bei Menschen werden wir das jetzt natürlich nicht testen können, weil A, lasst das K-Ethik-Kommission zu, zweitens können wir jetzt nicht, also wir können nur die Lebensspanne von Tieren erforschen, eine kürzere Lebensspanne haben als wir selbst. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Und schon gar nicht Multigenerationsmodelle können wir natürlich auch kaum erforschen. Und nachdem wir aber über die Speziesgrenze hinweg bei jedem Organismus das gesehen haben bis dato, dass eine rein pflanzliche Ernährung eben gewisse Nährstoffe, die wir aktuell noch als OGFs bezeichnen müssen, aus Mangel an Kenntnis, schlechter abgeschnitten hat, als es durch die Zugabe gewisser Tierprodukte hatte, ist das mal eine der Rückschlüsse, warum ich grundsätzlich einmal vor allem in kritischen Lebensphasen Tierprodukte empfehle. Und zum anderen können wir zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt nicht abschätzen, wie hitzelabil diese Stoffe sind. Beziehungsweise wir wissen ziemlich sicher, es ist nicht nur ein Stoff, sondern vermutlich sind es mehrere Stoffe über mehrere Lebensmittel hinweg. Und wir wissen aber nicht, ob es jetzt 5 oder 10 oder 100 sind. Sowohl bei Pflanzen, auch bei Pflanzen gibt es UGFs, aber auch bei tierischen Lebensmitteln. Und wir wissen offensichtlich, wenn man Taurin beigegeben hat, bei der Katze zum Beispiel, reichte das schon mal, um die schwersten Schäden zu korrigieren. Wir wissen aber natürlich trotzdem nicht, ob bei so einem hochkomplexen Organismus wie dem Mensch vielleicht die Kognition trotzdem sich nicht optimal entwickelt, wenn vielleicht gewisse UGFs fehlen etc. Und daher möchte ich einfach auf Nummer sicher gehen und würde das grundsätzlich auch anderen Menschen empfehlen, zu sagen, nimm einen Teil deiner pflanzlichen und deiner tierischen Nahrung in der möglichst unverarbeiteten Variante zu dir, um jene X-Faktoren, die vielleicht auch nicht da drin enthalten sind, die vielleicht oder vielleicht auch nicht für dich von Interesse sind, darüber aufzunehmen. Und das ist sehr anekdotisch, aber zumindest unterstreicht das, was die Datenlage uns nahelegt. Wenn wir uns angucken, wenn Menschen sowohl von einer standardwestlichen Mischkost hin zu einer vollwertigeren, traditionelleren Ernährung, wenn man das jetzt so nennen möchte, das ist ein sehr negativ gebrandeter Begriff, weil da natürlich auch viele Schwurbler in der Szene sind, oder auch Veganer wieder umschiften zu einer Mischkost, die dann eben auch oft, weil sie ja oft unter meiner Anleitung dann gemacht wird, eben auch einen gewissen rohen Anteil von zum Beispiel Eiern enthält, dass diese Personen noch einmal zusätzlichen Zugewinn in ihrer Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und weiterem haben im Vergleich zum reinen Konsum von erhitzten tierischen Produkten, womit sie meistens anfangen, weil sie auch meistens einen Ekel haben vor den rohen. Und daher lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Grund, warum ich für mich persönlich beschlossen habe, wenn ich den Zugang habe, Rohmilch zu konsumieren und rohes Eigelb zu konsumieren, auch hier, welche rohen Eier esse ich? Die von uns, und wir haben hier zwei Nachbarn, deren Eier würde ich auch noch konsumieren in einem Rohzustand. Alle anderen natürlich nicht, weil ich nicht sicher gehen kann, dass die entsprechende hohe hygienische Standards haben. Selbes auch bei anderen rohen Lebensmitteln tierischer und auch teilweise Pflanzenherkunft. Ich meine, hey, ich würde niemals rohe Sprossen aus dem Supermarkt essen. Niemals. So, das ist noch viel gefährlicher als jede Rohmilch. Viel, viel gefährlicher.
Alter, haben wir mal Saas, ne? Das war mal ein Thema, das ist aber inzwischen so wieder ein bisschen weg, aber man kann ja Sprossen dann tatsächlich.
Das ist ein Thema, aber generell. Guck dir an, wie viele Sprossen, die teilweise liegen die ungekühlt in der Gemüseabteilung. Du siehst schon teilweise, dass die leben, wenn du die, also da bildet sich Kondenswasser, du siehst schon, die fangen an zu riechen, du machst die Packung auf, denkst das so, schwierig. Also ja, rohe Lebensmittel haben ein höheres Risikopotenzial, aber auch ein höheres positives Potenzial. Und ich fürchte, dass der Großteil der Diskussion sich immer nur auf das Sicherheits- oder das Risikopotenzial versteift und viel zu wenig Einfluss oder viel zu wenig Fokus auf den zweiten wichtigen Aspekt gelegt wird. So, das war's aber jetzt. Das können wir aufhören.
Nur für das Schlusswort. Das finde ich interessant und unterstreicht einfach nochmal die Diversität auch in deiner Gedankenwelt, dass man halt nicht nur guckt, hey, was birgt das alles für Gefahren und was könnte nicht alles passieren, sondern dass man da vielleicht auch für sich selbst einfach eine Risiko-Nutzen-Abwägung trifft und dann auch selbst entscheiden kann, vertraue ich da oder vertraue ich da nicht. Aber vielen lieben Dank, Nico, und alle weiteren Informationen, die gebe ich euch im Nachgang nochmal und werde die auch in den Shownotes verlinken. Mach's gut, mein Bester. Ciao.
Mein Lieber, es war mir eine Freude. Bis bald.